Ja, hier ist Achim Weidner aus dem Opel Forum in Rüsselsheim. Guten Abend. Es brummt hier, das Haus ist voll. Wir sind heute Abend zu Gast bei dem Stadtverordnetenvorsteher zur Bürgerversammlung zum Thema Motorworld. Der Saal ist voll. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele reingehen. Jörg, wie viel meinst du hier? Wie viele Leute sind da? 200? Kommt hin, ne? Mehr.
Mehr, 250.
Also 250 Leute, sagt hier Jörg Kalitschkis. Wir sind heute hier in der Bürgerversammlung. Heute wird das Bebauungsplanverfahren vorgestellt. Es werden verschiedene Experten hier zu Wort kommen. Wichtig, das wird ja auch gestreamt. Das heißt, wir können es auch im Internet die Woche noch verfolgen. Der Stadtverordnetenvorsteher ruft jetzt mal im ersten Gong zum Platznehmen auf. Und ja, wie gesagt, es wird gestreamt und wen die Drucksachen interessieren, www.entdecke-rüsselsheim, gleich könnt ihr alle Dokumente aufrufen und wir gehen jetzt mal in die Versammlung.
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, ich begrüße Sie zur Bürgerversammlung zum Thema Opel Altwerk Motorworld im Opel Altwerk. Seien Sie herzlich willkommen. Ich begrüße vom Magistrat Herrn Oberbürgermeister Bausch, Herrn Bürgermeister Griese und Herrn Stadtrat Kraft. Ich habe auch Magistratsmitglieder weitere hier noch gesehen. Ich begrüße weiterhin Herrn Dörflinger von der Motorworld GmbH. Ich begrüße Frau Hauptmann vom Architekturbüro Koschani und Zimmer. Ich begrüße Herrn Panhorst von der Freien Planungsgruppe Berlin GmbH. Für den Treffpunkt Innenstadt begrüße ich Herrn Florian Heinrich. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter von zwei Bürgerinitiativen, zahlreiche Stadtverordnete und viele Repräsentanten der Stadtgesellschaft. Herzlich begrüßen möchte ich auch die Vertreterinnen und Vertreter der schreibenden Medien als auch vom Hessischen Rundfunk, sowohl vom Fernsehen als auch vom Radio, sowie Radio Rüsselsheim, die entsprechend der Absprachen über die Bürgerversammlung berichten. Wir freuen uns darauf. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir einen technischen und beziehungsweise einen datenschutzrechtlichen Hinweis. Wie in den letzten Bürgerversammlungen auch, zeichnet Radio Rüsselsheim die Versammlung auf beziehungsweise sendet live. Sie können sich also alles noch einmal anhören. Ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich meinem Ruf gefolgt sind und hier ins Opel Altwerk zur Bürgerversammlung gekommen sind. Als Stadtverordnetenvorsteher habe ich stets darauf gedrängt, dass möglichst früh die Bürgerinnen und Bürger in die Diskussion einzubinden sind. Heute ist es soweit, das ist gut so. Warum begrüße ich Sie heute hier im Opel Altwerk? Wir sind heute hier, um über eine Idee, ein Projekt uns zu informieren und zu diskutieren, wie dieses private Gelände im Opel Altwerk in seinen wesentlichen Teilen zukünftig genutzt werden könnte. Kurz gesagt, es geht um Motorworld. Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung haben bereits vorgearbeitet bzw. sich mit dem Projekt auseinandergesetzt. Jetzt sind Sie, die Bürgerinnen und Bürger, endlich am Zug. Auf der Basis von Infos, die Sie gleich erhalten werden, besteht die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder auch kritisch zu hinterfragen. Das ist heute angesagt. Entschieden wird heute übrigens nichts. Doch die Frage ist, wie geht es nach der Bürgerversammlung weiter? In den nächsten Schritten nach dieser Bürgerversammlung ist das von den Bürgern gewählte Parlament am Zug. Klar ist, dass das, was heute hier gesagt, gefragt, kritisiert, favorisiert und angeregt wird, dies wird in die Debatte der Stadtverordnetenversammlung einfließen und am Ende zu einer demokratischen Entscheidung über dieses Projekt führen. Um was genau geht es inhaltlich heute? Es gibt einen privaten Investor, einen Bauherrn, der eine Idee für ein privates Gelände hat. Eben Motorworld. Nicht irgendein Gewerbegrundstück in unserer Stadt, sondern ein für unsere Stadt identitätsstiftender Gebäudekomplex. Das Opel Altwerk soll eine neue Nutzung erfahren. Das Grundstück ist zwar im Privatbesitz, aber, und ich sage, wie es ist, dafür sind Rahmenbedingungen notwendig. Stichwort Bebauungsplan, städtebaulicher Vertrag. Und diese Rahmenbedingungen kann nur die Stadt setzen. Mit anderen Worten, wir als Politik, als Stadt haben die Finger in der Torte, so will ich es mal ausdrücken, um hier Einfluss zu nehmen. Und das ist auch, denke ich, gut so. Ich möchte bei dem Bild des Backwerks bleiben. Wir wissen schon, wie der Kuchen außen aussehen soll. Also das denkmalgeschützte Äußere, der traditionelle Zuckerguss sozusagen, muss natürlich bleiben. Beim Rezept für das Innere des Kuchens bekommen wir heute die Zutaten genannt, aber auch, was wie zusammengerührt werden soll und wie das Mischverhältnis aussehen soll. Auch das wird heute Thema sein. Wie verhindert der Bäckermeister, dass der Kuchen ein Ladenhüter wird? Das wäre eine Frage. Es soll mit gesunden Zutaten vielen schmecken. Einiges auch dazu wollen wir wissen und erfahren. Wie lange soll der Kuchen brauchen, bis er gebacken ist? Wie kommen die Kuchenliebhaber zu ihrem Stück? Wird es Staus an der Ladentheke geben? Was geschieht mit dem anderen Backwerk im Laden? Darf ich auf dem privaten Parkplatz parken? Das wäre sozusagen übertragen die Fragestellung, die wir heute haben. Viele Fragen stehen im Raum und wir hoffen uns Antworten von den Verantwortlichen aus der Verwaltung und vom Bauherrn bzw. dem Investor. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir eine grundsätzliche Aussage bzw. einen Appell. Egal, was immer wir hier diskutieren und irgendwann entscheiden bzw. festklopfen. In Sachen Opel Altwerk, das wird dann für das Gesicht bzw. für die Identität unserer Stadt ein wichtiger Schritt sein. Ich sage deshalb, tun wir es also bitte mit Bedacht, was immer wir tun. Meine Damen und Herren, zurück zum heutigen Abend. Wie ist der Ablauf heute? Direkt im Anschluss werden Oberbürgermeister Bausch und Baustadtrat Kraft das Wort an Sie richten und uns aus Ihrer Sicht ein einführendes Statement abgeben. Danach folgen Informationen über Motorworld von Herrn Frank Dörflinger und anhand des Planungskonzeptes werden wir von Frau Dorothee Hauptmann vom Architekturbüro Koschani und Zimmer etwas erfahren. Den Bebauungsplan erläutert uns sodann Herr Martin Panhorst von der Freien Planungsgruppe Berlin GmbH. Im vierten Teil werde ich Fragen an Herrn Oberbürgermeister Bausch, an Herrn Stadtrat Kraft, an Herrn Dörflinger, an Herrn Panhorst und auch an Herrn Heinrich vom Treffpunkt Innenstadt richten, um nochmal zu hinterfragen, was wir an Informationen dann alle zur Kenntnis genommen haben. Nach der geballten Masse an Informationen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen, Ihre Anregungen und Kritik zur Formulierung beziehungsweise an die Verantwortlichen zu richten. Ich wünsche uns vor allem einen informativen, offenen, konstruktiv-kritischen und respektvollen Austausch. Es lohnt sich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Oberbürgermeister, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen heute Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Das zeigt, dass Sie Interesse haben an der Entwicklung dieser Stadt, an diesem Projekt. Rüsselsheim ist im Umbruch, Rüsselsheim ist im Aufbruch, Rüsselsheim wächst. Neben vielen anderen Projekten ist auch die Revitalisierung des Opel-Altwerks ein Thema, das diese Stadt schon lange beschäftigt hat, über 20 Jahre. Es handelt sich um ein Areal, das direkt am S-Bahnhof Rüsselsheim ist und mit 100.000 Quadratmetern BGF ein sehr großes innerstädtisches Quartier. Innerhalb der Stadtverwaltung wurde das Projekt 2 Jahre diskutiert, mit den Interessenten an diesen Flächen auch abgewogen. Und der Magistrat hat Ende November letzten Jahres dann ein grünes Licht gegeben für das Projekt. Zurzeit ist es, wie der Stadtverordnetenvorsteher schon gesagt hat, in der Stadtverordnetenversammlung und dort wird auch darüber diskutiert. Deswegen glaube ich, ist gerade heute Abend die Bürgerversammlung der richtige Ort, Sie umfassend zu informieren. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Da haben viele in der Stadt darauf gewartet, weil man muss immer wieder auch deutlich sagen, viele Bürgerinnen und Bürger waren hinter den Schranken noch nie gewesen. Und insofern freue ich mich, dass wir bald das öffnen können und wir ein neues Quartier haben. Ich glaube, das ist wie der Abriss des Karstadts ein Zeichen. Es geht voran. Das ist gut für die Innenstadt. Ich bin mir absolut sicher, das ist der richtige Weg. Auch dieses Projekt wird der Innenstadt hier in Rüsselsheim gut tun. Das tut dem Einzelhandel gut. Wir alle wissen, dass wir hier in Rüsselsheim eine tolle Kaufkraft haben, über 450 Millionen. Und mein Interesse als Oberbürgermeister ist es, dass diese Kaufkraft auch in dieser Stadt bleibt. Da arbeiten wir dran. Dieses Projekt wird auch dazu beitragen. Ich glaube, auch Wohnen ist wichtig. Wohnen in der Innenstadt ist ein Thema. Wir haben große Nachfrage nach Wohnen hier in Rüsselsheim. Auch da wird das Projekt heute sicherlich zeigen, was es dort ermöglicht. Auch Gewerbe- und Büroflächen sind Themen. Direkt an einer S-Bahn ist direkt am S-Bahn-Bahnhof sind natürlich gerade solche Flächen von großem Vorteil. Letzten Endes muss ich auch sagen, als Kämmerer erhoffe ich mir dadurch natürlich auch Unternehmen, die dann hier gut arbeiten, Arbeitsplätze schaffen und am Ende auch Gewerbesteuer zahlen, was uns allen hier in dieser Stadt auch gut tun wird. Also alles in allem ein Quartier, das Arbeiten, Wohnen und Freizeit zeigt, das ist der richtige Weg. Ich freue mich drauf und ich denke, wir haben heute einen spannenden Abend. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Krode, meine Damen und Herren, auch ich darf Ihnen einen schönen, interessanten und vor allem informativen Abend wünschen. Herr Krode hat mich gebeten, sag ich mal, so einen städtebaulichen Input zu geben. Als die Bitte an mich herangetragen wurde, hatte ich überlegt, wie überschreibe ich den, um, sag ich mal, so den eigentlichen Einstieg zu finden. Ich habe mich dafür entschieden zu sagen, Stadt ist nie statisch, Stadt ist nie fertig. Ich will damit zum Ausdruck bringen, für mich ist Stadt sowas wie ein lebender Organismus. Nicht nur, weil Sie alle darin leben, sondern auch Stadt an für sich verändert sich allenthalben. Sie wächst, sie schrumpft, sie altert, sie blüht auf, sie kränkelt, sie gesundet und sie wandelt immer wieder auch ihr Antlitz. Das ist nicht nur bei uns so. Frankfurt hat eine neue Altstadt, da merkt man schon, neue Altstadt, also auch da hat sich das Antlitz gewandelt. Wandel findet stetig in unseren Städten statt. Mal langsam und ungesehen, mal überraschend und ungesteuert, mal ganz bewusst und geplant. Was ist Stadt? Ich kann Ihnen da erstmal nur meine Definition übermitteln. Für mich ist Stadt auf der einen Seite eher technisch gesehen ein Lebens- und Arbeitsort und emotional gesehen ist es Heimat und Identifikation. Somit Stadt ist Emotion und das stellen wir gerade hier in Rüsselsheim bei den unterschiedlichsten Projekten und vor allem auch so, wie wir sie diskutieren, fest. Es lässt uns nicht kalt, sondern wir sind emotional involviert und insbesondere, wenn es um unsere Innenstadt geht. Da Stadt Veränderung und Emotion ist, merken wir allen Ortes. Und auch gerade hier, wo wir uns heute befinden, merken wir, dass Wandel verbunden mit Emotion immer wieder stattfindet. Hier war einst Feld, hier war einst eine erste kleine Fabrik, dann war eine große von Weltrang hier vor Ort mit ihrer Hauptverwaltung und dann war auch lange Zeit Leerstand. Rüsselsheim hat sich nicht schleichend entwickelt, sondern bei uns kamen die Umbrüche in der Regel wahrnehmbar, sehr abrupt, egal ob im positiven oder auch im negativen Sinne. Rüsselsheim und auch besonders dieser Ort ist für viele von uns, von Ihnen mit Emotionen, ja, ich möchte nicht sagen überfrachtet, aber ich habe gerade in den letzten Tagen viele Geschichten gehört von Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimern, die entweder selbst hier durchs Tor zu ihrem Arbeitsplatz gegangen sind oder auf den arbeitenden Vater, die arbeitende Mutter gewartet haben. Also somit die meisten von uns verbinden mit diesem Ort eine Emotion. Der Oberbürgermeister ist darauf eingegangen. Ähnlich, wenn vielleicht auch nicht ganz so intensiv, gilt das auch für das ehemalige Karstadtgebäude, das jetzt endlich abgerissen wird. Somit kann man sagen, diese Entwicklung, die hier hoffentlich jetzt ihren Startschuss nimmt, ist nicht nur materiell für Rüsselsheim wichtig, der Oberbürgermeister ist darauf eingegangen, sondern durchaus auch emotional und in ihrer identitätsstiftenden Wirkung. Für uns als Stadt, als städtische Politik und Verwaltung ist es nun daran, diesen Wandlungsprozess zu gestalten. Der Gesetzgeber sagt dazu, die Planungshoheit liegt bei den Kommunen. Das wichtigste Instrument, da wurde auch schon drauf eingegangen für die Stadtplanung, ist das Instrument des Bebauungsplaners. Er setzt den Rahmen für Entwicklungen, er beschreibt Art und Umfang der Nutzung, er trifft Festlegungen beispielsweise zu Baufenstern, zu maximalen oder minimalen Höhenentwicklungen, zu Dachformen und dergleichen. Auf der grünen Wiese ist das meistens einfach nachvollziehbar, was damit gemeint wird. Ich sage jetzt mal, wenn wir uns zum Beispiel nach Bauschheim wenden, dort gilt es auch, einen Bebauungsplan zu entwickeln, der dort ein neues Wohngebiet beschreibt. Das ist natürlich im Bestand nicht ganz so einfach, aber von den Prinzipien her ist das im Grunde genau das Gleiche. Es sind nur sehr viel, aus meiner Sicht, mehr Anforderungen und Herausforderungen zu meistern, und zwar mit dem Bestand konstruktiv umzugehen. Der Bebauungsplan, den Ihnen später auch Herr Panos noch vorstellen wird, ist nicht Architektur. Es ist keine Bauantragsunterlage, sondern, wie ich schon sagte, es ist ein Rahmen. Und aus meiner Sicht sollte er so genau wie möglich sein, doch so viel Spielraum wie möglich auch lassen. Denn, wie ich schon Anfang sagte, Stadt ist nie fertig, sie ist nicht statisch. Und auch die Entwicklung, die Sie heute vorgestellt bekommen werden, wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer wieder auch weiterentwickeln und wandeln. Und darauf muss das, was wir als städtische Verwaltung, aber auch die Stadtverordnetenversammlung als Rahmensetzung geben, eingehen. Am 13.02., das ist heute in einer Woche, debattiert die Stadtverordnetenversammlung öffentlich den Bebauungsplanentwurf und kommt dann auch zu einem Beschluss über die Offenlage. Offenlage bedeutet, dass Träger öffentlicher Belange, das sind Verbände, Handwerkskammer, die unterschiedlichsten Behörden überregionaler Art, die zu beteiligen sind, aber auch Nachbarkommunen oder auch die direkten Anwohner, dann ihre Anliegen verschriftlicht vortragen können. Diese müssen abgewogen werden und wir werden nach der Sommerpause dann den Satzungsbeschluss haben. Da wird darauf auch nochmal einzugehen sein und gegebenenfalls auch bis dahin die eine oder andere Anpassung vorzunehmen sein. Sie werden gleich ein vielfältiges Konzept sehen, ein Konzept, das mit der Bausubstanz arbeitet, das ein Baudenkmal schützt, das das Altwerk öffnet. Ein Konzept, das Varianz zulässt und das ich als im Sinne der Stadtentwicklung und Stadtplanung als risikoarm ansehe, im Gegensatz zu dem, was Sie vor einigen Jahren schon mal vorgestellt bekommen. Da war es eine sehr fokussierte Entwicklung auf das Thema Einzelhandel in einer klassischen Mall-Architektur. Hier haben wir es heute mit etwas ganz anderem zu tun. Wenn die Pläne der Motorwelt aufgehen, dann wird hier nicht nur der bauliche Leerstand gefüllt sein, sondern in meinen Augen dürfte dann auch die Identitätslücke, die wir momentan hier in der Innenstadt spüren, endlich geschlossen werden. Und lassen Sie mich abschließend an dieser Stelle auch all jenen nochmal Danke sagen, die daran beteiligt sind. Und jetzt sehen Sie es mir nach, insbesondere als Dezernenten, dass ich da viele meiner Mitarbeitenden auch im Blick habe, die momentan wahnsinnig viel zu leisten haben. Es ist gerade eben auch vom Oberbürgermeister darauf eingegangen worden, dass wir nicht nur, ich sage jetzt mal, eine städtebauliche Baustelle zu bearbeiten haben, sondern dass es ganz viele Projekte hier in Rüsselsheim gibt. Auf die Eselswiese bin ich eingegangen, das ehemalige SC Opel-Gelände an der Adam-Opel-Straße, die Begleitung des Karstadt-Abrisses und der Entwicklung, die sich dort tut. Wir haben unzählige Kita-Neubauten. Herr Krieser und ich, wir verlieren manchmal schon fast den Überblick dabei. Wir haben große Schulprojekte, Alexander-von-Humboldt-Schule und Sophie-Opel-Schule. Also somit kann man sagen, Rüsselsheim baut aktuell so viel und entwickelt so viel, wie es wahrscheinlich in den von Ihnen als goldene Jahre beschriebenen Jahrzehnte der 60er, 70er und 80er Jahre war. Wenn Sie sich darüber hinaus über das, was Sie heute sehen, noch informieren möchten, ausgewählte Projekte haben wir auf unserer städtischen Internetseite unter der Rubrik Rüsselsheim baut zusammengefasst, dass Sie einfach einen Komplettabriss mal bekommen, was in Rüsselsheim sich aktuell schon getan hat und auch noch in den nächsten Jahren tun wird. Und ein ganz wesentlicher Baustein ist die Entwicklung, um die es heute gehen wird. Und damit möchte ich es auch bewenden lassen und den Ball rüberspielen zu den eigentlichen Akteuren des Abends.
Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, vielen Dank, Herr Stadtrat Kraft. Ja, Herr Dörflinger, Sie sind dran und mit Ihrer Mannschaft, bitte geben Sie uns Informationen, damit wir wissen, über was wir reden.
Sehr gerne. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rüsselsheimer Bürger und Bürgerinnen, ich denke, nachdem wir ja jetzt hier in Rüsselsheim investieren möchten, möchte ich auch zu Ihnen direkt hier vorne vorsprechen, weil mich kennt man ja noch nicht oder nur wenige. Mein Name ist Frank Dörflinger. Ich bin bei uns Geschäftsführer und Gesellschafter in der Aktivgruppe Aktivimmobilien und auch Geschäftsführer in der Projektgesellschaft hier. Und wir haben mit unserem mittelständischen Unternehmen 2018 zu Beginn, sind wir hier Eigentümer der Liegenschaft geworden. Wir selber sind ein mittelständisches Unternehmen, uns gibt es seit 1933. Begonnen haben wir mit dem Kiesabbau, sind jetzt in dritter Generation, 4 Söhne, die Familie Dünkel und jeder in der Familie hat so seinen eigenen Aufgabenbereich. Die Motor World, die nimmt bei uns eine Sonderstellung ein. Das ist jetzt keine klassische Bauträgerimmobilie, die man wie ein Bauträger baut und entwickelt und die Wohnungen verkauft, sondern das sind langfristige Investments, weil wir diese alle dann langfristig betrachten. Das hat auch was mit Denkmalschutz zu tun und das sind Immobilien. Wenn ich jetzt an Böblingen denke, das war unsere erste Motor World, die haben wir 2009 eröffnet. Jetzt haben wir 2020 und wir betreiben sie immer noch mit großer Freude. Ich würde jetzt gerne Ihnen ein paar Motor Worlds als Referenz vorzeigen, weil ich Ihnen aufzeigen möchte, was ist denn die Motor World. Zugleich möchte ich aber darauf hinweisen, dass wir hier in Rüsselsheim eine Sonderstellung haben. Also die Motor Worlds, die Sie jetzt sehen, beschreibt das Konzept Motor World, aber sie ist nicht in einer so exponierten Lage oder die Motor World sind in keiner so exponierten Lage, wie es hier in Rüsselsheim der Fall ist. Deshalb haben wir auch hier einen anderen Nutzungsmix. Ja, also dann legen wir mal los mit den bisherigen Projekten, die wir realisiert haben. 2009 unser erstes Projekt, das ist der ehemalige Landesflughafen Böblingen-Sindelfingen. Hier sind früher die Flieger abgeflogen und genauso auch gelandet. Es handelt sich hier um eine reine denkmalgeschützte Halle. Da sind dann die ganzen Flugzeuge drin gewesen und die haben wir mal desolaten Zustand übernommen und haben gesagt, da müssen wir was draus machen und waren dann auch die Ersten oder einer der Ersten, die in diesem großen Flugfeld mit dem Bau begonnen haben und seitdem, darf ich sagen, hat auch dieses gesamte Flugfeld eine sehr große Nachfrage in anderen Grundstücken gehabt, weil wir eine gewisse Initialzündung für dieses Areal hatten. Man kann auf den Bildern schon mal ein bisschen von außen erkennen, worum geht's denn? Also Erhalt des Denkmales, genauso aber auch eine Kombination mit Glas, wo man es zulässt, damit auch die Liegenschaft entsprechend transparent ist und in dieser Immobilie werden dann entsprechende Glasboxen und Ausstellungsflächen angeboten, wo dann die schönen alten Fahrzeuge ausgestellt werden können. Die Familie geht rein, sieht schöne Fahrzeuge, kann auch gastronomisch sich verköstigen, weil wir hier dann auch Gastronomie mit dabei haben. Und ebenso bieten wir Räumlichkeiten für Eventbereich. Also es kann auch mal ein Konzert sein oder eine kleinere Veranstaltung. Auch private Hochzeitsfeier ist möglich, ebenso aber auch größere Kongresse. So hat der Flughafen früher ausgesehen. Man kann sehen, wenn ich jetzt gerade nochmal zurückgehe, hier links der Tower, alles erhalten bliebe, da haben wir dann mittlerweile ein Hotel reingebaut und haben es an eine private örtliche Familie vermietet. So sieht es dann in Böblingen aus. Das sind jetzt also keine Fotomontagen oder Bildchen, sondern das sind jetzt unsere Räumlichkeiten. Da haben wir einen kleinen Besprechungsraum einer alten U nachgebaut, weil es halt der Landesflughafen war. Also wir nehmen die Themen immer auf, die Historie und der Immobilie aufweist. Und genauso halten wir dann zum Teil größere Veranstaltungen ab. Und das hat dann einfach einen extrem tollen Flair, weil sie haben dann das alte Industriedenkmal, das wieder hergerichtet wird, schöne Fahrzeuge in den Einstellboxen und darunter kann dann eine größere Veranstaltung stattfinden. Gastronomisch, ja, ist dann auch mit dabei, ob das jetzt ein Kaffee ist, das dann zugleich das Frühstück mit anbietet, oder aber dann hier so eine kleine Erlebnisbrauerei, die ist jetzt speziell in Böblingen, die wäre jetzt hier aber in Rüsselsheim nicht vorgesehen. Ja, noch ein paar Bilder zu dem nächsten Projekt. Das ist der Flughafen in Köln, der sogenannte Butzweiler Hof. Auch hier haben wir den alten Flughafen gekauft, mitsamt Tower und allen guten und schlechten Bausubstanzen, und haben den dann wieder im entsprechenden Ambiente hergestellt. Auf den sind wir auch besonders stolz. Also auch hier kann man das Konzept wieder ganz gut erkennen. Das sind dann die Einstellboxen für die Oldtimer. Also die Oldtimer gehören nicht uns, sondern die gehören Menschen, die ein schönes Fahrzeug haben. Und die stellen es dann bei uns ein. Und dann die Ansammlung von diesen vielen schönen Fahrzeugen macht es dann interessant und bringt auch eine gewisse Frequenz in die Liegenschaft beziehungsweise auch ins gesamte Areal. Und es kostet auch keinen Eintritt und nichts. Man kann da lang verweilen und fühlt sich dann auch richtig aufgehoben. Weshalb sind wir besonders stolz hier? Wir dürfen als Dauerleihgabe von Michael Schumacher seine Ferraris ausstellen. Die wurden uns dann von der Frau Schumacher als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt, und dann haben wir dann eine entsprechende Michael Schumacher Ausstellung dauerhaft hier etabliert, damit einfach auch die Familie Schumacher, das war auch deren ein großes Anliegen, weil ja Kerpen, wo es ursprünglich herkommt, nicht allzu weit entfernt ist, entsprechend präsentiert wird. Und ansonsten, wie gesagt, sind es dann viele historische alte Fahrzeuge, die dann entsprechend ausgestellt, aber auch verkauft werden. Das ist jetzt so mal eine kleine Impression. Wir gucken dann, dass wir auch die Oldtimer und die Glasboxen über mehrere Etagen ansiedeln. Die gehen dann über einen speziellen Aufzug nach unten, sodass dann jeder, wenn er sein Fahrzeug bewegen möchte, das kann auch jederzeit abholen, das Fahrzeug, muss dann bloß rein, auf den Knopf drücken, und dann wird ihm geöffnet und dann kann er losfahren. In München sind wir gerade dabei. Also da wird Ende diesen Jahres ein großes Projekt, das nahezu die Größe von Rüsselsheim hat, eröffnet. Es handelt sich hier um das Bahnausbesserungswerk der Bahn. Das ist auch einer der größten denkmalgeschützten Hallen Deutschlands. Hier hat die Bahn früher ihre Loks repariert. Und damit man mal ein bisschen eine Impression kriegt von den Dimensionen, das ist jetzt kein Modellauto, sondern das war der erste der erste Formel-1-Wagen, mit dem der Michael Schumacher damals Formel-1-Weltmeister geworden ist, mit Benetton damals. Und dann kann man schon mal nur bei diesem einen Hallenteil sehen, welche Dimensionen man dort vortrifft. Aber wir sehen die denkmalgeschützten Immobilien als eine Herausforderung an und nicht als eine Last. So sieht es dann später aus. Hier kommt ein Amaron-Hotel rein. Das wurde dann in das Gebäude reingebaut, weil die Statik es ansonsten von der Halle nicht hergibt. Und man versucht dann halt immer so eine gewisse Verbindung auch zu Fahrzeugen herzustellen. Dann in Herten im Ruhrgebiet haben wir einen alten Zecheturm gekauft. Der ist jetzt momentan im Bau. Die Zeche ist stillgelegt, ist leer gestanden, und jetzt wird es wieder revitalisiert. Und auch hier versuchen wir auch einen lebenden musealen Charakter herbeizuführen, auch wenn es manchmal ein bisschen widersprüchlich ist, die Bezeichnung. Dann in Berlin haben wir auch ein größeres Projekt, also in Spandau besser gesagt, eine denkmalgeschützte Immobilie. Hier handelt es sich um eine Motorworld-Manufaktur. Also hier wird dann zusätzlich noch auch oder werden Flächen vermietet an Schrauber, an Handwerker, an Autosattler. Also man kann dann, wenn man reingeht, dem jeweiligen Handwerker über die Schulter schauen. Wir nennen das Gläserne Manufaktur und kann gucken, wie er ja, der Motorblock entsprechend austauscht oder dann auch mal nur einen Ölwechsel durchführt oder wie auch immer. Also auf jeden Fall ist es dann hochspannend, weil da hat dann jeder, wenn die Familie dort reingeht, so sein Feld, was einen interessiert. Dann haben wir gesagt, okay, da machen wir es auch noch ein bisschen besonders in Berlin. Hier haben wir dann alte Schiffscontainer genommen und die haben wir dann quasi als Wohnstätten genommen. Die können wir also ganz normal anmieten. Sind auch alte Container, also jetzt nicht irgendwie nachgebaut. Und ja, und da kann man dann wie im Boardinghaus nächtigen. Dann auch ganz interessant, aktuell in der Entwicklung, aber das Gebäude steht schon, das ist das Maggiwerk in Kemptal, also nicht weit von Zürich entfernt. Eine ziemlich schwierige Immobilie, weil Bilder kann man nicht riechen, aber wenn man reinläuft, dann riecht es überall nach Maggi. Und Sie kriegen jetzt nicht raus aus dem Gebäude. Das Maggi-Areal hatte genauso ziemlich genau die gleiche Dimension wie Rüsselsheim. Das ist dann hier, geht dann bis vor dieses Areal. Ja, und das war es eigentlich schon zum Schnellverfahren, was wir bisher gebaut haben oder in Planung haben. Ich würde gern jetzt so ein bisschen die Brücke schlagen nach Rüsselsheim. Vielleicht möchte ich noch dazu sagen, dass wir versuchen, in Rüsselsheim das Thema Opel stark zu integrieren. So eine Chance gibt's bloß einmal. Wenn du quasi in der Geburtsstunde von Opel was machen darfst, dann muss das sich natürlich in der Immobilie und auch im Außenauftritt wiederfinden. Und da darf ich auch dazu sagen oder mich auch zugleich bei Opel bedanken. Die Opel, die Sie hier vorne stehen sehen, die sind eine Leihgabe von Opel. Und der zuständige Leiter hat mit uns so ein Agreement, dass wir dann auch die Fahrzeuge im regelmäßigen Austausch wechseln dürfen. Natürlich ist es nur was Kleines jetzt hier vorne, um ein bisschen Neugierde zu wecken. Das Ziel ist es natürlich wesentlich größer, Opel hier präsent zu machen und auch die Historie entsprechend aufzuzeigen. Was unterscheidet Rüsselsheim zu den bisher gezeigten Motorworlds? Wir sind innerstädtisch, wir haben eine super Lage, haben zwar eine miserable Bausubstanz, aber wir haben das Ziel, es entsprechend herzubekommen und wieder zu revitalisieren. Wir haben im Vergleich zu den bisherigen Motorworlds viel mehr Geschosse. Wir gehen mehr nach oben und das bedeutet automatisch, dass der Einzelhandel die Motorworld einen Teil einnimmt, aber nicht überwiegend die ganze Fläche ist, sondern wir werden ja nach oben noch mit Büros, Boardinghouse, unten wieder mit Gastronomie, mit Wohnen, wird hier im Grunde mal ein neues Quartier entwickelt. Und ja, und das wollen wir angehen. Und noch ganz kurz die einzelnen Nutzungen plakativ aufzeigen. Zum einen sollen wir hier gastronomisch, wir wollen, dass man hier verweilt. Genauso soll das Thema mobile Leidenschaft nicht zu kurz kommen. Wir werden hier aber auch gucken, dass wir das Thema Rad mit aufnehmen. Der Opel hat auch Fahrräder gebaut, bevor der Laubfrosch vom Band ging. Und das wird hier auch entsprechend bei uns berücksichtigt werden. Es wird eine gläserne Manufaktur geben, wo das Handwerk ersichtlich ist, wo man auch noch das traditionelle Handwerk kennenlernt. Also jetzt nicht so, wie es heutzutage der Fall ist, wo man nur noch mit dem Laptop vorne steht, sondern wo noch richtig geschraubt wird. Dann das Thema Einkaufen ist auch wichtig. Wir denken auch, dass es uns nur gelingen wird, den Einzelhandel hier nach Rüsselsheim zu bekommen, wenn wir was Besonderes bieten, sonst wäre er schon da, im verstärkten Maße. Und das gelingt dann eigentlich ganz gut, wenn wir irgendwo Anreize schaffen, dass auch der ein oder andere sagt, Mensch, jetzt gehe ich doch nach Rüsselsheim, auch wenn ich schon mal vor 2 Jahren den Standort vielleicht abgesagt habe. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Ja, dann das Thema Event spielt nochmals eine Rolle. Das ist ja ein ähnliches Bild, wie ich es vorher schon gezeigt habe. Wir möchten dann Veranstaltungen hier durchführen, die sich dann halt in diesen alten Räumlichkeiten, in diesen historischen, die da dann abgehalten werden. Und es hat einfach ein toller Flair, diese Kombination. Ja, dann spielt natürlich Arbeiten eine große Rolle. Wir möchten hier viel Büroflächen vermieten und auch kleinteilig wie auch großteilig anbieten, mit der Absicht, diese Mieter für uns, für Rüsselsheim zu gewinnen. Wir denken, in dem Gesamtkonzept kann das auch funktionieren, weil gerade heute in der heutigen Zeit, wo das Thema Arbeitskraft eine große Rolle spielt, also das Finden von Arbeitskraft, kann dann halt ein potenzieller Arbeitgeber seinem potenziellen Arbeitnehmer eine ganz andere Basis anbieten. Er kann sagen, du hast eine Gastronomie, wo du mittags was essen kannst. Du kannst genauso hier wohnen, ob jetzt kurz oder lang. Du hast also verschiedene Möglichkeiten, sich hier einzubringen, und aufgrund der Lage kann man dann auch hoffentlich den ein oder anderen von den umgebenden Städten für Rüsselsheim gewinnen. Ja, dann das Thema Erlebnis haben wir gerade schon genannt. Arbeiten, Büroflächen und im Erdgeschoss ja das Thema Handwerk. Wir wollen, dass man sich hier verweilt, dass man auch im Grunde genommen eine gewisse Zeit bei uns verbringt. Das ist auch in Böblingen der Fall. Wenn man da so langsam so durchschlendert und sich alles anschaut, dann bedarf es einer gewissen Zeit. Und in der Regel wird dann auch entsprechend noch verkonsumiert oder auch was eingekauft, auch außerhalb des Areals. Ja, nochmals ein paar Impressionen, wie ich es vorher schon genannt habe. Lifestyle, Wohnen, Arbeiten, alles wollen wir mit anbieten. Und Coworking ist für uns jetzt auch nicht ganz fremd. Also das möchten wir dann auch entsprechend mit anbieten. Wir werden auch ein paar Flächen günstig anbieten, gerade was das Handwerk betrifft, also vor allem dann auch Existenzgründer. Ja, und das ist so ziemlich alles in der Kürze, was ich versucht habe, jetzt komprimiert Ihnen nahezubringen.
Ja, vielen Dank, Herr Dörflinger. Dann fahren wir bitte entsprechend fort.
Ist noch an, ne? Ja, hallo. Ja, ich freue mich, Ihnen jetzt das Konzept, was wir entwickelt haben, vorstellen zu dürfen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für den einen oder anderen Räusperer. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Wenn ich hier irgendwie völlig im Blick stehe, bitte Bescheid geben. Ich kann auch zwischendurch mal die Seiten wechseln, damit Sie auch den freien Blick haben nach vorne. Ich muss dazu sagen, als wir diese Aufgabe bekommen haben von Herrn Dörflinger, von der Motorworld, von Herrn Dünkel, haben wir uns sehr gefreut, denn unser Büro und auch ich sind Kind des Ruhrgebiets. Wir sind dort ansässig mit unserem Büro und dementsprechend haben wir zu Projekten, die in alten Industriestandorten umgesetzt werden, natürlich ein ganz besonderes Verhältnis. Und deswegen hängen wir auch hier nochmal mit sehr viel Herzblut dran. Ich würde Ihnen gern als erstes einmal so ein bisschen anhand von Plänen und Piktogrammen zeigen, warum die Konzeptstudie so aussieht, wie sie aussieht. Und dann mit Ihnen gerne einmal durch ein 3D-Modell durchlaufen und Sie zu einer kleinen Reise durch das neue Quartier mit einladen. Man muss dazu sagen, es handelt sich hier um eine Konzeptstudie. Also das, was Sie gleich sehen werden, ist auch noch keine fertige Architektur. Das ist im Grunde erstmal eine Ideenskizze. Da sitzt noch nicht jeder Strich, da ist noch nicht jedes Fenster richtig. Aber es ist erstmal eine Grundlage, um sich überhaupt auch vorstellen zu können, was hier passieren soll. Als erstes stand natürlich die Aufgabe und das Konzept im Raum. Wenn man das mal mit der Metapher des Kuchens aufgreift, könnte man sagen, welche Zutaten brauche ich denn an der Stelle eigentlich, damit der Kuchen gelingt? Weil von Mehl alleine kann ich keinen Kuchen backen. Und am Anfang der Aufgabe wurde eben an uns, die Aufgabe an uns war eben, verschiedenste Nutzungen in diesem im Opel-Werk unterzubringen. Das war eben neben der Motorworld das Thema Wohnen ganz wichtig, das Thema Büro, aber auch Eventfläche und Kultureinrichtungen. Damit sind wir also dann losgestiefelt. Wir haben uns als erstes mal das Grundstück angeguckt und gesagt, Aufgrund der Bausubstanz ist ja dieses B19-Gebäude im Moment erstmal nicht mehr erhaltenswert. Wir haben natürlich alles, was unter Denkmalschutz steht, auch stehen gelassen. Und an der Stelle hier hinten haben wir uns im Grunde erstmal ein Grundstück freigeräumt, also auch die Gebäude, die da drauf stehen, abgerissen, um eben auch den anderen Nutzungen eine Chance zu haben, umgesetzt zu werden. So, wenn man sich das jetzt mal anguckt, das Opelwerk, hier vorne sind die Bahnschienen, hier vorne ist der S-Bahnhof, also die Markstraße, hier hinten die Weisenauer Straße. Es ist im Piktogramm einmal dargestellt, was wir für Gegebenheiten überhaupt haben. Wir haben auf der einen Seite natürlich den Lärm von der Bahn, wir haben angrenzend den Rest des Opelwerkes, angrenzend eine Wohnsiedlung und eben direkt den Bahnhof. Und wir haben dann für uns erstmal festgelegt, hier vorne ist ein sehr wichtiger Hof, weil das im Moment für diesen Teil des Opelwerks im Grunde den Mittelpunkt darstellt. Und hier hinten auf diesem Baufeld oder Teilgrundstück wäre eben Platz, um das Thema Event und Parken an der Stelle unterzubringen. Dann ist natürlich die Frage, wie kommt man überhaupt auf so ein Gelände drauf? Das ist einmal das Thema der Fußgänger und der Besucher, aber auch der Autos. Und dafür haben wir, um die Autos auf das Gelände lassen zu können, an dieser Stelle von der Weisenauer Straße eine Zufahrt gebildet. Und für die Fußgänger ist es wie bisher auch der Haupteingang vorne über die Marktstraße. Natürlich sollte dann an der Stelle der Weisenauer Straße kein kompletter Durchbruch in dem Gebäude sein. Also wir würden es an der Stelle mit einem Stück Neubau wieder heilen. Und für den Adamshof hier vorne gab es eben die Idee, die Fläche nochmal mit einem Glasdach zu überziehen, um hier auch nochmal eine andere Qualität bieten zu können. So zum Beispiel könnte das aussehen, wenn man jetzt im Adamshof steht. Wir haben rechts die Marktstraße und den S-Bahnhof und kommen also hier durch den Haupteingang rein. Hier gibt es ja schon eine Bestandsbrücke, die hier durchgeht. Die könnte man wiederum durch weitere ersetzen. Und so könnte man sich das vielleicht vorstellen. Ja. So, und dann haben wir uns überlegt, wo würden wir denn die ganzen Nutzungen, die jetzt untergebracht werden sollen, unterbringen? Im Erdgeschoss ist es für die Motorworld und Einzelhandel an der Stelle vorbehalten. Und für diesen Teil hier hinten haben wir dann gedacht, würden wir gerne die Veranstaltungsfläche oder die Ausstellungsfläche erweitern, unter Berücksichtigung der Grünflächen und der Bäume vor allem, die da jetzt schon stehen. Die sind jetzt gerade in dem Piktogramm nicht dargestellt, aber Sie können das hinterher auf dem Lageplan sehen, dass wir die also erhalten möchten. Und an der Stelle eben auch Außenraum und Grünflächen bieten. Und dann haben wir die Ausstellungsfläche ergänzt um zwei Bauten. Das ist einmal das Parkhaus und eine Eventhalle. Dann kommen wir nochmal zurück zu unserem zentralen Hof. Wir haben ihn jetzt mal in unserer Konzeptstudie analog zu dem Adamshof vorne Karlshof genannt. Adamsplatz heißt er vorne und Karlshof haben wir ihn genannt, so Entschuldigung. Und wir haben jetzt vorgeschlagen, an der Stelle, wo das B19-Gebäude derzeit steht, dieses hier, auf dem gleichen Footprint nochmal ein Gebäude neu zu bauen, damit ich wieder eine Bausubstanz habe, die ich wirklich nutzen kann, aber an der Stelle eben ja den Footprint des alten Gebäudes und den Charakter von der jetzigen Bebauung wiederherzustellen. Jetzt würde ich einmal kurz die Grundrisse und die Nutzungsverteilung darauf genauer eingehen. Wir haben uns zu Beginn der Aufgabe auch einmal die Bestandsstruktur angeguckt, um zu prüfen, kann ich diese Nutzung überhaupt umsetzen? Denn so ein Bestand, und gerade wenn er unter Denkmalschutz steht, hat einfach Vorgaben und Anforderungen. Und was man da berücksichtigen muss, gerade beim Thema Wohnen, wir sehen jetzt mal oben einen ganz groben Grundriss von Büroflächen dargestellt. Ich brauche also pro 400 Quadratmeter Bürofläche immer zwei Treppenhäuser. Jetzt gibt es in dem Bestand nicht so viele Treppenhäuser, wie für so eine Bürofläche notwendig wären. Beim Wohnen sieht das nochmal ganz anders aus. Das sehen Sie hier unten. Also da, wo ich beim Büro vielleicht nur anderthalb oder zwei Treppenhäuser brauche, kommen bei der gleichen Fläche Wohnen vier Treppenhäuser raus. Auch das muss man immer berücksichtigen, wenn man sich überlegt, wo kann ich denn Wohnen überhaupt unterbringen in so einem Bestandsgebäude. Und dann, ich will gar nicht näher drauf eingehen, das sind jetzt einfach mal Grundrisse, wo wir geprüft haben, wie die Nutzungen in dem Raster, die die Bestandsgebäude vorgeben, umgesetzt werden können. Hier würde man, hatten wir jetzt mal geprüft, wie das aussehen könnte. Die Treppenhäuser, die für das Erschließen der Wohnung notwendig sind und zum Beispiel Einzelhandel oder Werkstätten im Erdgeschoss. Des Weiteren das Thema Wohnen. Auch hier haben wir mal geprüft, wie können Wohnungen überhaupt aussehen und funktioniert das überhaupt? Bei Büroflächen ist es auch kein Problem. Und auch das Hotel, Thema Hotel oder Boardinghouse könnte man in den Bestandsgebäuden gut umsetzen. Jetzt gehe ich noch mal weiter. Oben hatten wir schon in Orange dargestellt, welche Flächen für Motorworld und Einzelhandel vorgesehen sind. In dem unteren Piktogramm können Sie jetzt sehen, die lilanen Flächen, die hier dargestellt sind, ab den oberen Geschossen, sind für das Thema Wohnen. Also da haben wir jetzt erstmal die Wohnnutzung untergebracht. Und die gelben Flächen wäre zum Beispiel ein Boardinghouse oder ein Hotel. Das Wohnen sind hier auch ungefähr 15.500 Quadratmeter, nochmal fast 9.000 Quadratmeter Boardinghouse. Hier ist jetzt mal ein Blick von diesem Neubau B19, den wir in den Karlshof gesetzt haben, mit Blick auf den Riegel zur Weisenauer Straße hin, also vom Inneren. Hinter dem Riegel liegt die Weisenauer Straße, wie sowas aussehen könnte, wenn da jetzt Wohnungen drin sind. Denn Wohnungen brauchen natürlich auch Balkone, wünscht sich natürlich jeder. Die restlichen Flächen, also wie Sie jetzt hier sehen, die in blau dargestellt sind, sind eben für Büro- und Kultureinrichtungen vorgesehen. Und in dem Neubau, den wir reingesetzt haben, könnten zum Beispiel auch ein Supermarkt umgesetzt werden. Wir haben da ein Konzept uns vorgestellt mit einer Markthalle. Das würde ich Ihnen gleich noch auch ein bisschen näher erläutern. Und Wohnen- oder Büroflächen. Hier sehen wir das jetzt einmal im Lageplan. Die weiß dargestellten Gebäude, also alles das, was Sie hier sehen, sind alles Bestandsgebäude. Und die etwas grau dargestellten, dieses hier und hier hinten, sind die Neubauten, die wir jetzt bisher auf das Grundstück so geplant haben. Und hier kann man jetzt auch die Grünflächen sehen mit den Bestandsgebäuden, die wir erhalten haben. Hier ist jetzt einmal dargestellt eine Variante, was der Bebauungsplan auch möglich machen würde. Dazu kann man sagen, wir haben hier das städtebauliche Thema aufgenommen und diese Blockbebauung nochmal auf die andere Seite gespiegelt. Hier würde es zum Beispiel auch noch mehr Platz geben, um das Thema Wohnen unterzubringen. Hier sehen wir jetzt einmal den Plan im Grundriss, also den Erdgeschossplan. Man würde also hier als Fußgänger vom S-Bahnhof reinkommen, hätte dann hier die Motorworld, die sich direkt anschließt und könnte aber eben weitergehen durch die Markthalle, die ich Ihnen gleich nochmal zeigen werde, in den Karlshof. Und könnte dann hier auch weiter in die erweiterte Ausstellungsfläche, Gastronomiebereich und hier hinten eben bis zum Grünraum oder die Eventhalle weitergehen. Das ist jetzt einmal das Untergeschoss. Das, was Sie hier sehen, sind die Bestandskellerräume, die es derzeit gibt. Und wir haben den Vorschlag gemacht, den Supermarkt unter den Neubau im Karlshof ins Untergeschoss zu setzen. Da gibt es ganz viele Konzepte, auch in den Niederlanden, die das schon umgesetzt haben, auch mit Tageslicht. Also es gibt auch Möglichkeiten, trotzdem Tageslicht in den Supermarkt nach unten zu bringen. Da sehen wir jetzt einmal das Regelgeschoss. Und hier ist nochmal sehr schön gezeigt, alle roten Punkte, die Sie sehen, das sind alles Treppenhäuser, die notwendig sind, die neu gebaut werden müssen, um diese Nutzung umzusetzen. Und man sieht eben bei den lilanen Flächen, die das Wohnen darstellen, das sind schon deutlich mehr Treppenhäuser als zum Beispiel bei einer Büronutzung. Und hier jetzt nochmal der Blick von dem Stahldach in der Mitte auf den Karlshof mit dem Neubau der Markthalle. Hier muss ich auch einmal dazu sagen, das ist eine sehr simple Darstellung. Man sieht jetzt hier noch keine Fenster in dem Gebäude. Das liegt daran, dass es ja noch, wie gesagt, die Ideenskizze ist, wie sowas aussehen könnte, ohne es schon wirklich weiter ausgearbeitet zu haben, weil es ja noch gar nicht klar ist, wie das Gebäude, welche Nutzung da reinkommt und wie es dann aussehen soll. Deswegen sind hier eben noch keine Fenster dargestellt. Und jetzt würde ich Sie gerne einmal mit ins 3D-Modell nehmen. So muss ich einmal umswitchen. Ich muss dazu hier stehen bleiben. Ich hoffe, es können alle sehen. Es könnte zwischendurch ein bisschen ruckeln, weil die Übertragung nicht ganz so gut funktioniert. Im Zweifel muss ich das Sonnenlicht ausstellen, dann geht's besser. Ich starte mit Ihnen die Reise mal als ein Besucher, der nach Rüsselsheim kommt, nämlich am Bahnhof mit der S-Bahn angefahren. So, steigen also aus dem Zug aus und laufen schon, den Blick werden Sie alle kennen, auf das neue Stadtquartier im Opelwerk zu. Können natürlich jetzt auch als Besucher aus der Fußgängerzone am Samstagmorgen die Opelwelt besuchen und kommen als erstes mal auf dem Adamsplatz an, wo hier nochmal gezeigt ist, wie das mit dem das Thema Brücken nochmal aufgenommen werden kann, die es jetzt im Bestand schon gibt. Das kann man dann adaptieren und erweitern mit dem Glasdach oben drüber, wie hier zum Beispiel Büroflächen umgesetzt werden können und im Erdgeschoss die Ausstellungsfläche der Motorworld. Das habe ich hier im Bild mal dargestellt. Ich habe so ein paar Referenzbilder mitgebracht, wie man sich sowas vorstellen könnte, wie das aussieht, wenn man Bebauung in ein Bestandsgebäude umsetzt. So, dann gehen wir mal weiter mit unserer Einkaufstasche und kommen direkt schon an der Markthalle vorbei, die wir hier sehen. Und können dann ja für unseren Sonntagsbraten oder was auch immer es am nächsten Tag geben soll, erstmal in Ruhe einkaufen gehen. Das frische Gemüse an den Marktständen, das ist eben diese Markthalle, von der ich gesprochen habe, wo im Untergeschoss der Supermarkt stattfinden könnte. Und oben können wir uns aber vorstellen, dass es wie eine kleine Markthalle ist mit einzelnen Ständen, wo Sie eben Ihren Wocheneinkauf dann erledigen können, während Sie so ein bisschen durch die Motorworld und das neue Stadtquartier flanieren. Wenn man jetzt weiterläuft, sehen wir einmal den Blick auf den Riegel, wo die Wohnbebauung drin sein könnte, mit den Balkonen. Wenn wir jetzt noch mal ein Stück weitergehen, sind hier auch noch mal zwei Referenzbilder, wie sowas aussehen könnte. Ich hoffe, Sie können sie besser sehen als ich gerade mit dem Licht. Wie man eben auf eine sehr behutsame Art und Weise auch Anbauten an ein denkmalgeschütztes Bauwerk dranbringen kann. So, nachdem wir dann vielleicht den ersten Espresso getrunken haben auf dem Marktplatz, geht's weiter. Und ich würde Sie jetzt einmal kurz mit nach draußen nehmen, zur Weisenauer Straße, um hier auch nochmal zu zeigen, natürlich bedarf es in einem denkmalgeschützten Gebäude, das Thema hatten wir ja gerade schon, wenn ich Wohnen oder Büro umsetze an der Stelle, einen Einschnitt mit Treppenhäusern. Das funktioniert ja gar nicht anders. Ich muss die ja irgendwie erschließen, die Wohnung. Aber auch hier gibt es die Möglichkeit, das ohne den Zuckerguss außen kaputt zu machen, auf eine wirklich sehr behutsame Art und Weise zu tun. Also nur, weil ich da anfange, Treppenhäuser in ein denkmalgeschütztes Gebäude reinzubauen, heißt das nicht, dass es hinterher nicht mehr so aussieht. Und da liegt uns sehr viel dran, das natürlich auch so zu erhalten. So, und dann gehen wir einmal wieder zurück. Hier sieht man jetzt einmal dieses Stück Neubau, was man wieder dazwischen setzen würde, wo man vorher die Einfahrt generiert hat. Jetzt gehen wir einmal weiter, nochmal mit Blick auf die Markthalle. Hier kann man es jetzt nochmal schön sehen. Und zwar auch wichtig, das war auch ein Grund, warum wir unten im Erdgeschoss diese Markthalle vorschlagen, dass wir nicht ein Gebäude dahinsetzen, was die Sichtachsen auch verschließt oder mir auch auf Fußgängerebene ja, die Sicht versperrt oder ich nicht mehr wirklich durchlaufen kann. Also uns war wichtig, dass das in eine zusammenhängende Fläche und wirklich als ein großer Platz wahrgenommen werden kann. Dann gehen wir mal weiter, das ist ein bisschen langsam. Kommen wir es unter das neue Stahldach. Das alte Stahldach, nicht das neue, das ist da schon, das haben wir natürlich erhalten. Und würde Sie jetzt mal mitnehmen, wenn er denn weiterläuft, ja, in die erweiterte Ausstellungsfläche. Jetzt drehen wir uns mal um, haben jetzt hier einen Blick in die alten Hallen rein. Genau, da sieht man auch die alten Stahlstützen und das Tragwerk. Nochmal einen Blick zurück zur Markthalle, wie das vielleicht mal aussehen könnte. Und wenn wir jetzt hier weiterlaufen, sind wir jetzt noch im alten Teil. wo sie vielleicht auch nach dem Wocheneinkauf mit ihren Enkeln oder Patenkindern dann doch nochmal durch die Motorworld laufen, durch das alte Opel-Werk. Vielleicht möchten sie sehen, wo ihr Urgroßvater früher mal gearbeitet hat oder ihr Großvater, sind da neugierig drauf und da lohnt es sich doch immer, einen Besuch einmal durchzulaufen und das den Kindern zu zeigen. Und jetzt ist der Übergang von den alten Hallen in den neuen Teil. Man sieht es, das Tragwerk geht hier nicht mehr weiter. Und da kann man dann den Blick in die Grünflächen mit den Bestandsbäumen, die wir erhalten haben, geht's nach draußen. Vielleicht in der Gastronomie der zweite Espresso. Mit Blick zurück. Hier kann man jetzt auch nochmal bei dem Riegel sehen. Da hatten wir ja auch Wohnnutzung mal angedacht. Die Balkone, die an der Stelle dann nochmal dran gebaut sind. Wenn man jetzt nochmal zurückläuft zur Markthalle. Achtung, jetzt geht's nach oben. Einmal ein Blick von oben, wie sich die Gebäudestädte baulich einfügen. Und hier nochmal eine Vogelperspektive mit dem Gesamteindruck. Das war es vorerst von mir. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den Kuchen so ein bisschen schmackhaft machen und Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Frau Hauptmann. Wunderbar. Ich denke, das Rezept kommt so langsam rüber für den Kuchen. Und schön ist, denke ich, auch mal, wenn man so einen Rundgang, das ist eigentlich eine gute Idee, da bekommt man einen besseren Eindruck. So, wir fahren fort. Herr Panhorst, bitte.
Genau, ich bleibe auch bei dem Bild des Kuchens, aber ich bin nicht bei den Zutaten und auch nicht bei den Inhalten erstmal, sondern bei der Form. Und deswegen, ich gehe mal hier rüber. Müssen wir das Ganze ja jetzt in Baurecht gießen? Also wir wissen, oder auch der Grundstückseigentümer, und als er das Grundstück gekauft hat, dass man das, was man hier auf dem Baufeld oder in dieser Struktur entwickeln möchte, dass das mit geltendem Baurecht so nicht geht. Das heißt, man muss erstmal den Rahmen schaffen, die Form, nämlich über ein Bebauungsplanverfahren diese Art der Nutzungen dort zulässig zu machen. Im Moment, wie gesagt, war es ein Gewerbe-Industriegebiet. Und im Industriegebiet darf ich nicht wohnen, ich darf nicht einkaufen und solche Sachen. Deswegen brauchen wir ein Bebauungsplanverfahren. Das Bebauungsplanverfahren, die verfahrensführende Behörde ist die Kommune, also hier die Stadt Rüsselsheim. Sie stellt den Bebauungsplan auf, sie erarbeitet die wesentlichen Inhalte dieses Bebauungsplanes. Und da gehört auch eine riesen Begründung denn dazu, wo zusammengeschrieben wird, warum, wieso, weshalb das an dieser Stelle so sein soll und warum nicht. An anderer Stelle. Und da unterstützen wir als Büro in der Regel die Kommunen oder dann, wie hier an dieser Stelle, in Zusammenarbeit mit einem Vorhabenträger oder einem Entwickler, der schon, sag ich mal, Vorstellungen entwickelt hat an dieser Stelle, um wie dieses Projekt dort aussehen könnte. Und das muss dann in Abstimmung mit der Gemeinde oder hier der Stadt Rüsselsheim und der Verwaltung in Einklang gebracht werden. Deswegen sind wir schon ein bisschen länger als die Architekten an dieser Stelle mit im Boot. Also seit knapp anderthalb Jahren sind wir jetzt hier mit der Gemeinde, mit diesem Projekt, um die Rahmenbedingungen, nämlich die Form zu geben, was hier zulässig ist und was nicht und was ist der Gemeinde wichtig. Herr Kraft hat es ja eben auch schon erläutert, was die Kommune ist Plangeber und was sind eigentlich die Interessen der Gemeinde an dieser Stelle, was möchten Sie hier gerne in Ihrer Kommune sehen, was soll hier passieren mit diesem Grundstück. Es ist viel dazu berichtet worden zu der Geschichte und der Historie und insofern waren jetzt erstmal die wesentlichen Rahmenbedingungen und jetzt brauche ich einmal den Zeiger vielleicht und vielleicht das nächste, oder ich sage noch zwei Worte zu diesem Bild und dann gehe ich in etwas Vergrößerung. Also das ist jetzt sozusagen der Bebauungsplan im Vorentwurf, so wie er aussieht. Einmal mit der Planzeichnung, dann gibt es darüber hinaus noch mal eine grobe Orientierung im Stadtgrundriss und dann ist hier eine ganze Reihe von textlichen Erläuterungen und textlichen Festsetzungen und hier unten sind sozusagen die Erläuterungen dargestellt, um solch einen Plan überhaupt zu verstehen, weil das ist natürlich viel, viel schwieriger für einen Laien oder der nicht täglich mit diesen Dingen sich auseinandersetzt, das zu kapieren, was soll eigentlich dieser Plan uns sagen und was soll er uns zeigen. Aber wie gesagt, das ist ein Entwurf. Dieser Entwurf ist zusammen mit der Verwaltung erarbeitet worden. Wir haben ihn schon in einigen Ausschusssitzungen vorgestellt. Und wie gesagt, jetzt geht das in die weiteren Gremien. Und dann wird dieser Plan sozusagen öffentlich ausgelegt. Und dann haben neben den Trägern öffentlicher Belange, die ja eben auch schon beschrieben wurden, haben nochmal alle Bürger auch die Möglichkeit, sich intensiv damit auseinanderzusetzen und auch Bedenken und Anregungen nochmal zu diesem B-Plan im Rahmen dann dieses offiziellen Verfahrens zu geben. So, und jetzt wäre es vielleicht gut, einmal ein bisschen größeren Ausschnitt zu haben. Das ist der Plan, den wir eben auch gesehen haben, bloß mehr technisch. Hier vorne ist wieder der Bahnhofsbereich, hier ist der Bahnhofsplatz. Hier haben wir den Adamshof. Hier ist die, ups, habe ich was falsch gemacht? hier ist die Weisenauer Straße, sieht man hier oben. Ups, hat der mich verlassen hier? Na gut, also hier am nördlichen Rand sieht man die Weisenauer Straße. Und dann haben wir hier den Bereich, der eben auch nochmal beschrieben wurde, wo jetzt nicht bebaute Bereiche sind, die in Teilen künftig überbaut werden sollen und wo hier diese Bäume, hier auch als Einzelbäume hier im Bebauungsplanverfahren festgesetzt werden sollen. Also die bleiben erhalten an dieser Stelle und die dürfen auch nicht später über einen Fellantrag oder wie auch immer beseitigt werden. Also das war auch hier der Kommune wichtig an dieser Stelle, dass man gewisse Bäume, die eine gewisse Vitalität und Qualität auch haben, hier auf dem Grundstück erhält. Eine weitere wichtige Anforderung, die auch dann in der Planung der Architekten berücksichtigt wurde, da will ich jetzt nochmal drauf eingehen, das ist diese Durchwegung. Das ist auch ein Abstimmungsergebnis zwischen dem Grundstückseigentümer und der Kommune, wo die Kommune gesagt hat, was ist uns wichtig, wo man sich mit dem Grundstückseigentümer auseinandergesetzt hat, um auch seine Interessen zu wahren. Und auf jeden Fall jetzt Gegenstand des B-Plan-Entwurfs ist, dass man hier eine öffentliche Durchwegung durch das Grundstück hat, die auch mit einem entsprechenden Leitungsrecht und Gehrecht gesichert werden soll. Das heißt also, das wird grundbuchlich eingetragen und so weiter. Das ist zwar keine öffentliche Straße, aber es kann wie eine öffentliche Straße begangen werden. Es findet öffentlicher Verkehr auf dieser Straße statt, sodass am Ende auch ordnungsrechtlich sich bestimmte Dinge daraus ableiten. Aber das ist erstmal eine wichtige Rahmenbedingung für diesen Bebauungsplan, was diese Durchquerung, öffentliche Durchquerung betrifft und dann auch nochmal hier am Rande sozusagen des Gebietes an der Bahn entlang, um hier auch aus dem Gebiet heraus den direkten Anschluss hier zum Bahnsteig zu erhalten, was ganz wichtig ist für die Auswirkungen, die solch ein Nutzungsmix nach sich zieht, der hier vorgesehen ist. So, ein weiterer Rahmen, das sehen wir hier, sind diese ganzen Gebäude. Alles, was grau hinterlegt ist, sind Bestandsgebäude und überall, wo ein D drin steht, ist denkmalgeschützt. Das wird im B-Plan nachrichtlich übernommen. Das heißt, diese Gebäude stehen unter Denkmalschutz und egal, was ich da im Weiteren mache und was auch am Ende eigentlich der B-Plan sagt, der Denkmalschutz steht darüber und es muss auf jeden Fall im Weiteren mit diesen Denkmalen umgegangen werden. Wir haben die erstmal im B-Plan nachrichtlich übernommen und dahingehend auch gesichert, dass wir überall eine blaue Linie drum gemacht haben. Also das heißt, diese blaue Linie ist eine Baukörperausweisung nach der B-Plan-Sprache und da ist es eben so, dass auch nur an diesen Stellen, wo diese blauen Linien drum sind, gebaut werden darf und an den anderen Stellen eben nicht. So, und das sind hier zu 80% die Bestandsgebäude und darüber hinaus ist dann auch noch festgehalten die Geschossigkeit. Da ist man natürlich auch in allen Bereichen darauf eingegangen, was der Bestand betrifft. So, das heißt also, die Gebäude als solches, wie sie dastehen, sind zu erhalten und sind mit den künftigen Nutzungen in Einklang zu bringen. Was sagt der B-Plan noch weiter? Der B-Plan sagt noch weiter, dass wir hier drei Bereiche haben. Dieser B-Plan hat sich, wie gesagt, in diese drei Bereiche am Ende ergeben. Also, oder vier haben wir eigentlich. Also wir haben MK1, das sind Kerngebiete 1, 2 und 3 und ein Mischgebiet hier oben eingesprenkelt an der Weisenauer Straße. Da stehen Nutzungsarten dahinter, was in diesen Gebieten zulässig ist und was nicht. In der Regel ist, wie gesagt, diese vorhandene Bebauung mit den beschriebenen Nutzungen, die wir ja alle gesehen haben, zulässig. Aber das Wohnen hat halt eine besondere Schutzanforderung. Ich kann nicht überall Wohnen machen, weil da ist Lärm. Hier haben wir auch ein bisschen mit Fluglärm zu tun auf der einen Seite, was im B-Plan abgehandelt werden müssen. Aber wir haben auch Bahnlärm. Also hier die Bahntrasse. Da wird dann im Rahmen von Fachgutachten der künftige Bahnlärm oder erstmal der Verkehr, der auf diesem Schienenweg passieren kann, der muss zugrunde gelegt werden. Das heißt, da wird eine Prognose abgefragt und dann wird durch den Lärmgutachter, der ein eigenständiges Gutachten erarbeitet hat, wird festgelegt bzw. berechnet, was dort an Lärm entsteht. So, dadurch diese Berechnungen haben wir gesehen, also hier haben wir solche hohen Lärmwerte an der Bahntrasse, dass wir Bohnen dort überhaupt nicht zulässig machen können. Also das heißt, das Wohnen hat einen besonderen Schutzstatus, mehr als ein Hotel oder mehr auch als ein Boardinghouse. Oder insofern darf man nicht überall auf dem Gelände Wohnen machen. Das ist diese Knotenlinie, die sich jetzt hier durchzieht bis hier zum noch bestehenden Opelwerk hin und dann geht sie hier oben hoch zur Weisenauer Straße. Also südlich und westlich dieser Knotenlinie darf man unter diesen Lärmaspekten keine Wohnungen bauen. Auch nicht, wenn man dort besondere Anstrengungen unternimmt an die Fassade oder wie auch immer. Es ist eigentlich vom Prinzip her ausgeschlossen und wenn wir im B-Plan Bauer Wohnen zulässig machen würden, würden wir den B-Plan eigentlich nicht rechtskräftig sozusagen zur Verabschiedung bringen können, weil er gegen geltendes Recht verstößt. Wir haben hier unterschiedliche Regelwerke anzusetzen, gerade was den Lärm betrifft. Der Verkehrslärm ist eine eigene Verordnung. Da kann man immer noch ein bisschen, sag ich mal, günstiger mit umgehen als mit Gewerbelärm. Gewerbelärm hat noch mal eine strengere Anforderung. Das ist das, was das Bestandswerk jetzt betrifft. Wir müssen damit umgehen, dass wir dort eine Bestandsnutzung noch haben, die eine industriemäßige Nutzung dieses Areals zu berücksichtigt. Und deswegen können wir hier im Gewerbegebiet, das Gewerbegebiet müssen wir ansetzen und können dann hier in unserem neuen Bebauungsplan in diesem MK3 links oben, können wir auch kein Wohnen zulassen, weil dort einfach die Verträglichkeit nicht gegeben ist. Wenn sich künftig vielleicht dort mal was anderes entwickelt oder wie auch immer, dann kann man darüber nachdenken. Aber im Moment ist sozusagen nach geltendem Stand und Recht das an dieser Stelle nicht möglich. So, insofern ist eigentlich der Bereich, der sich halt nördlich dieser Knotenlinie befindet, für Wohnen vom Grundsatz her zugelassen oder man kriegt es hin, auch hinterher, wenn man dann die Bauanträge einreicht mit bestimmten Anforderungen an die Außenfassaden, wie die Balkone auszubilden sind, durchgesteckte Wohnungen, dass man vielleicht hier, wenn man über den Riegel an der Weisenauer Straße nachdenkt, dass man immer Wohnungen hat, die haben eine der lärmzugewandten Seite der Straße und auf der anderen Seite haben sie eine lärmabgewandte Seite zum Innenhof und dann kann ich dort Wohnen verträglich gestalten nach den geltenden Regelwerken. So, das ist eigentlich das, was der Bebauungsplan in der Planzeichnung darstellt. Und vielleicht noch mal kurz, was im Weiteren solch eines Bebauungsplanverfahrens noch passiert. Also wir haben, hatte ich eben schon angesprochen, wir haben eine Reihe von Fachgutachten, die in Auftrag gegeben werden. Die werden gemeinsam mit der Verwaltung abgestimmt, was die Inhalte dieser Fachgutachten sind. Ein wesentliches Gutachten ist eben Verkehrsgutachten gewesen, was gemacht worden ist. Wir haben Lärmgutachten, wir haben zu Emissionen und so weiter was gesagt. Wir haben auch einen Teil dieses Bebauungsplanverfahrens, ist auch der sogenannte Bericht zur Umwelt, der sozusagen die Bestandssituation darstellt und der dann am Ende auch mit einfließt und bewertet und so weiter. Wir haben hier ein bisschen was mit Artenschutz, der ein oder andere Vogel, der da wohnt und so weiter. Also das heißt, das muss im weiteren Verfahren dann mit berücksichtigt werden, wenn dort Bauanträge eingereicht werden. Vielleicht noch zu dem Verkehrsgutachten erläutern, was gemacht worden ist, weil das wird ja auch umfänglich beschrieben an dieser Stelle und ist auch ganz wichtig, weil solch eine innerstädtische Nutzung natürlich auch Verkehr nach sich zieht. Also solange die Fläche, wie sie jetzt ist, wenig genutzt wird. Das ist ja nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, sondern es ist ja zwischenzeitlich auch was passiert. Es ist die Polizei, Gewerkschaft oder was war da? Fällt mir jetzt, das LKA ist hier eingezogen vorübergehend und hat Büroflächen in Anspruch genommen. Also man hat ja versucht auch sozusagen, damit das Ganze nicht leer steht und völlig leer fällt, in einer gewissen Unterhaltungsaufwand zu behalten. Es ist eine gewisse Teilnutzung auf diesen Flächen drin jetzt im Moment. Aber künftig wird das natürlich wieder mehr werden. Und wenn man dann nochmal 20 Jahre zurückblickt, als das Altwerk noch in Betrieb war, ist natürlich auch viel Verkehr da gewesen. Was jetzt der Status quo der verkehrlichen Betrachtung war, ist, dass man gesagt hat, was ist im letzten Jahr oder vor anderthalb Jahren so im Prinzip gewesen. Da hat man ein Gutachten beauftragt, wo sich der Gutachter mit der Stadtverwaltung zusammengesetzt hat, mit den entsprechenden Abteilungen. Und dann hat man den Rahmen der Untersuchung festgelegt und hat Verkehrszählungen durchgeführt und so weiter. Und hat dann natürlich auch eine Prognose für die künftige Entwicklung abgegeben. Und das ist dann sozusagen in das in das Bebauungsplanverfahren mit eingeflossen, in das Gutachten. Es wird dezidiert beschrieben und es werden auch die Auswirkungen dazu beschrieben. Und insofern ist das ein wesentlicher Teil als Auswirkung dieses Bebauungsplanes, was hier festgesetzt wird, um dort zu klären, ob das verträglich oder nicht verträglich ist. Und wenn wir einen B-Plan festsetzen wollen am Ende oder die Politik ihn festsetzt, dann muss er ja auf rechtsgültigen Beinen stehen und insofern müssen diese Themen alle abgearbeitet werden. So. Und das ist jetzt eigentlich der Stand, wo wir sind. Wir haben alle Fachgutachten zusammengetragen. Wir haben einen Entwurf dargestellt, der mit den Konzepten, den sich der Grundstückseigentümer gemeinsam mit den Architekten überlegt hat. Wir haben einen Nutzungsmix zugrunde gelegt in der Beurteilung. Auch da weiß man nicht genau, passiert das jetzt auf den Quadratmeter Einrichtung so, in der anderen Richtung so. Aber wir müssen uns ja irgendwo dran orientieren. Und das ist jetzt die Grundlage. Und wie gesagt, hier steht noch dick Entwurf drauf. Und solange der B-Plan nicht festgesetzt wird, steht immer noch Entwurf drauf. Und das sind jetzt, wie die eben schon beschriebenen Schritte, dass der jetzt in der nächsten Woche in der Stadtverordnetenversammlung behandelt wird. Und dann, wie gesagt, passiert das Thema Offenlage. Und irgendwann hoffen wir, dass wir zum Ende des Jahres dann eine Planreife haben und einen Festsetzungsbeschluss und dass dann auch Bauanträge eingereicht werden können, um dann die ersten Teile auf diesem Baufeld umzusetzen. Soweit erstmal. Und dann für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Pannhorst. Ich bin ganz erstaunt, obwohl der Raum hier sehr voll ist, war es eben sehr ruhig. Alle haben andächtig gelauscht den Informationen. Alle haben sich auch an den zeitlichen Rahmen gehalten. Auch dafür vielen Dank. Sie haben es nicht überschritten, weil wir wollen Sie natürlich auch nicht erschlagen mit Informationen. Und wir wollen natürlich auch zu den Fragen und anderen Sachen nochmal kommen. Ja, jetzt kommt der nächste Teil. Ich erlaube mir jetzt in der Runde hier mal ein paar Fragen zu stellen, ein paar Sachen nochmal ein bisschen zu beleuchten, um die nochmal deutlicher zu machen. Und dann im nächsten Teil sind Sie schon dran und können Ihre Fragen stellen, Ihre Anregungen hier mitteilen und Ihre Statements. Ja, Herr Oberbürgermeister, ich möchte mit Ihnen nochmal beginnen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel gehört. Wenn aus Ihrer Sicht, wenn Sie die ganze Stadt sozusagen im Blick haben, wenn Sie diese geballte Information mal eindampfen, ich weiß, das ist schwierig, und mal so die drei Top-Punkte für sich rausziehen, für Rüsselsheim, für unsere Stadt, was sind die Punkte, die Ihnen jetzt hier wichtig sind bei diesem Projekt?
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss gestehen, ich habe diese 3D-Animation heute auch zum ersten Mal heute Abend gesehen. Also meine Hochachtung, es war wirklich sehr schön erkennbar, was dort geplant ist. Und ich glaube, das zeigt, welche Chance Rüsselsheim hat. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Wer von uns hätte denn geglaubt, dass wir in Rüsselsheim so eine Möglichkeit haben, dieses Areal zu nutzen? Ich war vor 2 Jahren beim Neujahrsempfang des Gewerbevereins, wo das Projekt vorgestellt wurde. Das war schon wirklich sehr beachtlich. All die dabei waren, waren wirklich auch wirklich sehr erstaunt und erfreut. Und es hat sich bewahrheitet, 2 Jahre harte Arbeit. Es ist quasi jetzt in die Planung geformt worden. Ich habe extra mal das Papier mitgebracht, 250 Seiten, was quasi die Stadtverordneten zurzeit diskutieren. Und es zeigt für mich, welche Power diese Stadt hat, welche Chancen wir haben. Und ich glaube, dieses Projekt wird auf die Innenstadt ausstrahlen. Und es wird generell Rüsselsheim hier in der Rhein-Main-Region in ein ganz neues Licht bringen. Und mein Interesse ist es, dass wir genau in diese Richtung zusammenarbeiten, auch mit den anderen Projekten. Und das wird für diese Stadt sehr erfolgreich sein.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Herr Heinrich, Sie sind hier für den Treffpunkt Innenstadt. Jetzt haben wir schon gehört, was hier alles kommen soll. Das Stichwort Einzelhandel ist auch gefallen. Das ist Ihr Metier, Ihre Branche, Ihr Bereich, den Sie hier so ein bisschen mitvertreten. Wenn Sie das jetzt alles nochmal hier sich vor Augen führen, wo sehen Sie die Chancen in diesem Projekt? Wo sehen Sie aber vielleicht auch die Risiken für den Rüsselsheimer Einzelhandel?
Ja, schönen guten Abend. Lassen Sie mich mit den Risiken anfangen, beziehungsweise ich will es gar nicht Risiken nennen, sondern Bedenken. Natürlich hat man erstmal Bedenken, dass sich alles nur noch auf Motorworld konzentriert. Darauf kann man reagieren, indem man nichts tut. Oder man nutzt die Chance. Denn A, kommen durch 15.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche ca. 300 neue Einwohner in die Innenstadt. Und was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, durch die Motorworld rückt die Innenstadt für mich oder für uns noch mehr in den Fokus. Denn wir haben ein Mainvorland, wir haben eine Festung, wir haben einen Wernerpark und rücken somit genau ins Zentrum und als Verbindungsachse zwischen den neuen Perlen, die wir in Rüsselsheim dann haben werden. Wie gesagt, man kann diese Chance nutzen. Man kann Konzepte erschaffen, dass man diese Achsen aktiv verbindet und dann die Innenstadt quasi als Weg zwischen den Attraktionen der Stadt nutzt. Und daran sehe ich eine große Chance, aber auch eine große Herausforderung, weil man auch zusätzliche Qualitäten in der Innenstadt schaffen muss. Es gibt durchaus schon hochwertige Qualität. Einige Einzelhändler, einige Gastronomiebetriebe, Hotels. Wir haben wirklich schon einige nicht vielleicht so bekannte Perlen in der Innenstadt, aber wir haben sie. Und wenn wir die noch weiter ausbauen, dann ist es eine Riesenchance für die Innenstadt, für Rüsselsheim, aber auch für die gesamte Region.
Ja, vielen Dank. Herr Dörflinger, Herr Pannhorst, Sie haben uns jetzt das Projekt hier dargestellt und haben uns Perspektiven hier aufgezeigt. Was sind denn die Faktoren aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, das sind die Punkte, wo wir es festmachen, dass es auch ein Erfolg werden kann? Weil am Ende muss es ja auch alles funktionieren. Das sind jetzt erstmal nur Bilder, sage ich auch mal. Aber was führt dazu Erfolg? Was sind aus Ihrer Sicht dieser Standort Rüsselsheim? Sie haben uns die anderen Beispiele genannt. Was sind die Erfolgsfaktoren aus Ihrer Sicht?
Ja, die Erfolgsfaktoren sind ganz unterschiedlicher Natur. Zum einen haben wir hier in Rüsselsheim die Möglichkeit, die Erfahrungen aus den letzten Motorworlds zusammenzubringen und hier mit einfließen zu lassen. Ein großer Erfolgsfaktor wird natürlich auf jeden Fall auch die Lage sein. Es ist einfach eine super Lage. Sie sind mit der S8 und mit der S9 in 8 bis 9 Minuten am Flughafen. Sie sind mit der Regiobahn in 21 Minuten am Hauptbahnhof. Mainz-Wiesbaden ist nicht weit weg. Und da sehen wir ein super Potenzial, auch auf Gäste, also Besucher zuzugreifen, die bisher noch nicht in Rüsselsheim so oft waren. Also da sehen wir ein super Potenzial und ein ganz großes Potenzial ist halt auch die Historie. Wir haben hier ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Wann kriegt man schon mal die Chance, die Hauptverwaltung von Opel entsprechend herrichten zu können, auch wenn es mit einem großen Aufwand verbunden sein wird. Das ist einfach außerordentlich. Und die Punkte allein verbunden aber auch mit dem Engagement, das man hier vorfindet. Ich, Herr Heinrich, wir haben uns ja jetzt kennengelernt und im Gespräch haben wir festgestellt, dass er auch viel bewegt werden möchte. Sind wir sehr stark und sicher überzeugt, dass man es hier hinbekommt, weil es einfach zu viele positive Faktoren gibt.
Ja, vielen Dank. Herr Kraft, es sind viele Stichworte gefallen, die für Sie als Baudezernent natürlich ganz wichtig sind. Ich will mal zwei herausgreifen. Stichwort Denkmalschutz und Stichwort Wohnen. Wir wissen, dass viele Bereiche hier unter Denkmalschutz stehen. Das wurde auch gesagt. Da hätte ich von Ihnen einfach gerne mal eine Einordnung. Sie sind ja auch Politiker, wo sagen, das bin ich sicher, das wird erhalten. Das ist auch wichtig für Rüsselsheim. Und beim Thema Wohnen, da gibt's ja auch eine Diskussion, wie viel, wo ist die Grenze, was ist noch machbar? Wenn Sie aus Ihrer fachlichen Sicht uns da bitte nochmal einen Hinweis geben.
Gerne. Wir hatten vorhin eine Folie gesehen, da wurde ja dargestellt, was in der Planung entfallen wird. Und das sind diejenigen, die schon mal die Gelegenheit hatten, hier aufs Areal zu kommen. Eigentlich Bauwerke, die eher fast als Fremdkörper wahrgenommen wurden, auch in der Vergangenheit, die additiv an das historische Werk angesetzt wurden, teilweise in den 50er, 60er Jahren. Die werden entnommen und die eigentliche denkmalgeschützte Substanz bleibt erhalten. Mit Sicherheit wird es den einen oder anderen Eingriff geben. Frau Hauptmann ist darauf eingegangen, wenn man ins Gebäude rein will, wird man eine Öffnung für eine Tür schaffen müssen. Aber das lässt auch der Denkmalschutz zu. Denkmalschutz heißt ja nicht eine also eine Käseglocke über irgendetwas drüber und es dann ungenutzt liegen lassen, sondern Denkmalschutz oder ein Ziel des Denkmalschutzes ist es, eine denkmalwürdige Immobilie auch in, ich sag mal, zu nutzen, ohne ihre Denkmalwürdigkeit zu verlieren. Und das, glaube ich, ist hier mehr als deutlich mit diesem Projekt gegeben, im Gegensatz zu anderen Überlegungen, die wir aus der Vergangenheit kannten. Was das Thema Wohnen anbelangt, da ist gerade eben Herr Panos drauf eingegangen, es ist nicht überall möglich, aber es ist möglich. Ich halte es auch für diesen Nutzungsmix, diese Belebung für wesentlich. Und ich habe in unseren Vorgesprächen zu Herrn Dörflinger immer gesagt, ich glaube daran, dass irgendwann die 15.000 auch noch nach oben gerissen werden, weil der Standort Rüsselsheim hier mitten im Rhein-Main-Gebiet, er bietet sich förmlich an. Herr Regenstein von der GEWOBAU ist anwesend. Ich weiß nicht, wie viele Leute stehen momentan auf der Warteliste, die unversorgt sind. Also es wird hier in Rüsselsheim keine Wohnung leer stehen müssen, die hergestellt und zur Vermietung angeboten wird. Also somit glaube ich, da wird der Markt durchaus auch noch das eine oder andere klären. Und deshalb habe ich auch erstmal kein Problem mit den 15.000. Es gibt einige, die sagen gerne mehr, sage ich auch. Aber ich glaube, das kommt automatisch. Yes.
Ja, erstmal vielen Dank. Ich möchte direkt dran anknüpfen und nochmal direkt nachfragen. Wenn etwas neu geschaffen wird, wenn neue Menschen hierher kommen, dann ist ganz klar, das gibt auch Belastung. Da wollen wir auch nicht drum herum reden. Deshalb auch nochmal ganz direkt die Frage an Sie, Herr Kraft, an Sie, Herr Dörflinger, vielleicht auch an Sie, Herr Panhorst. Was bedeutet das nochmal für die Anwohner? Was kommt auf die Leute zu? Wir wissen, das muss, haben wir gerade gehört, verkehrlich angebunden werden. Das ist ganz klar. Können Sie das mal ein bisschen einordnen, einen Rahmen setzen, damit wir auch wissen, über was wir hier genau reden?
Ja, vielleicht auch noch mal ein paar Eckdaten dazu. Also ich hatte ja eben schon berichtet, dass wir ein umfangreiches Verkehrsgutachten seinerzeit erzeugt haben oder ausgelöst haben, was dieses Konzept, was dem zugrunde gelegt, dem Nutzungsmix ausgerechnet hat, wie viel Verkehr insgesamt aus der Entwicklung her resultieren kann. Also das ist das, was künftig hier auf den Straßen sich dann am Ende auch im Kfz-Verkehr bewegt. Natürlich gehören aber auch genauso wie neben dem Auto gehört Fahrradverkehr dazu. Und gehört der öffentliche Nahverkehr dazu. Und das ist sozusagen im Rahmen dieses Gutachtens ermittelt worden. Und wie gesagt, da schwirren ja unterschiedliche Zahlen jetzt, die genannt wurden in der Zeitung beziehungsweise in unterschiedlichen Foren im Internet. Die sind ja diesen Gutachten entnommen. Wir reden immer über eine Größenordnung von 7.500 Kfz, also Kraftfahrzeugfahrten pro Tag, die durch diese Gesamtentwicklung hier auf 100.000 Quadratmetern sich ergeben können, wenn man diesen Nutzungsmix, den wir hier zugrunde gelegt hat, erzeugt. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich da auch sind Synergien eingeflossen. Das heißt also, jede Nutzung oder jede Bewegung ist nicht eine zusätzliche, sondern es sind Ketten von Fahrten. Das ist alles eingeflossen in diese Betrachtung. Und so dass am Ende hier in einem im Sinne einer Worst-Case-Abschätzung sozusagen, dass die Obergrenze ist, was hier an Verkehr zu erwarten ist. Auf der anderen Seite ist auch noch etwas, was auch begrenzend wirkt. Auf der anderen Seite über die Stellplätze sagt der B-Plan etwas aus. Also wir haben in Rüsselsdorf, ja in Rüsselsheim, Entschuldigung, in Rüsselsheim eine Stellplatzsatzung, die sozusagen aufgrund der Nutzungen vorgibt, wenn ich einen Bauantrag stelle, wie viele Stellplätze ich herstellen muss. Auch damit haben wir uns hier auseinandergesetzt und da hat der Verkehrsgutachter im Rahmen seiner Tätigkeit dort den Nachweis geführt, dass wir diese Stellplatzsatzung eigentlich hier an dieser Stelle nicht ziehen sollen und das auch als Rat und auch als, wie gesagt, unter Berücksichtigung aktueller Rahmenvorgaben und Normen und sonstigen Gegebenheiten, wenn wir diese Stellplatzsatzung heranziehen, vielleicht nochmal ein paar weitere Zahlen, dann würden wir hier 2.500 Stellplätze abbilden müssen. Der B-Plan geht maximal von 1.100 aus und das war einfach vor dem Hintergrund, dass wir hier gewisse Synergien haben in diesen unterschiedlichen Nutzungen, die Nutzungen nicht alle gleichzeitig auftreten, also das, was der Anwohner, der vielleicht der Bewohner, der hier wohnt und der tagsüber mit seinem Auto unterwegs ist, dass auf der anderen Seite dieser Stellplatz durch Besucher genutzt werden kann, dass Eventveranstaltungen mehr in den Abendzeiten sind und der nicht sozusagen diese Stellplatzanforderungen nicht als Addition auftreten müssen, sondern die dann die Stellplätze genutzt werden, die tagsüber von Leuten genutzt werden oder Menschen, die hier ihren Arbeitsplatz haben und hier arbeiten und deswegen ihr Auto abstellen. So dass wir hier sozusagen dort einen Deckel drauf gemacht haben und haben gesagt, also wir bringen so viele Stellplätze wie notwendig, aber nicht wie nach der Stellplatzsatzung erforderlich. Und das soll im Bebauungsplan auch so festgesetzt werden und dann kann das hier auch umgesetzt werden. So, das ist auch schon eine Begrenzung sozusagen, was die Verkehre betrifft. Auf der anderen Seite soll natürlich auch ein großzügiges Angebot gemacht werden hinsichtlich der unterschiedlichen Nutzung. Es ist eben schon angesprochen worden, hervorragender Standort, öffentlichen über den S-Bahnhof sehr gut angebunden. Das heißt, Veranstaltungen, die hier stattfinden, können mit Besuchertickets zu diesen Veranstaltungen verknüpft werden und so weiter. Also man kann viel machen, um dort Verkehr zu reduzieren. Für die Fahrradstellplätze gibt es in der Stellplatzverordnung genauso eine Angabe, sodass dort auch sozusagen das Reglement der Rahmen gegeben ist, um hier gute Voraussetzungen zu schaffen. Und man geht ja auch davon aus, wenn hier solch eine innerstädtische Lage geschaffen wird mit Wohnen, die auch im unmittelbaren Zusammenhang zu anderen Wohnnutzungen gesehen wird, dass das Thema Einkaufen zum Beispiel hier auch für die Rüsselsheimer zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt werden kann und nicht immer zwingend mit dem Auto. So insofern hat man hier schon eine Reihe von Gedanken eingebracht in die Überlegungen, die hier dann zu diesen Festsetzungen führen sollen, damit hier eine Grenze sozusagen für dieses Thema Verkehr auch gegeben wird. Und abschließend kann ich sagen, im Rahmen der Begutachtung haben wir durch den Verkehrsgutachter erfahren, dass diese Verkehrsmengen auch verträglich abgewickelt werden können, wie das im Fach Deutsch sozusagen heißt. Das heißt, diese Verkehrsmengen sind an den einzelnen Knotenpunkten, also an den Kreuzungen da, wo sie denn auftreten, wo Lichtsignalanlagen sind. Da hat man gerechnet und hat geguckt, was sind heute noch für Reserven. Wenn wir das andere noch oben drauf packen, funktioniert das denn immer noch? Und da ist im Ergebnis dieser Untersuchung zeigt sich, dass das im Rüsselsheimer Verkehrsstraßennetz, diese künftigen Verkehre, die hier erzeugt werden, auch bewältigt werden können, sodass es hier nicht zum Verkehrschaos und Zusammenbruch führt. Also man hat die Regelwerke angewendet und hat diese Erkenntnisse gewonnen. Und das ist für uns jetzt dann auch die Grundlage für den Bebauungsplan zu sagen, das Gebiet ist über öffentliche Straßen verkehrlich erschlossen und mit den künftigen Nutzungen auch in Einklang zu bringen. So, das als Erläuterung dazu.
Vielen Dank. Die nächste Frage, ich blicke mal hier auf diese Karte, die geht sozusagen westlich von dieser Karte auf dieses Gebiet und die Frage geht an Herrn Dörflinger und auch an Herrn Kraft. Welche Perspektive sehen Sie für das an Motorworld angrenzende, noch im Eigentum von Opel stehende Areal? Wir wissen, dass Opel schon längere Zeit darüber nachdenkt, zumindest so kann man es, glaube ich, sagen, das irgendwann mal abzugeben. Wann, wissen wir nicht, aber das ist nicht ganz unrealistisch. Und es muss einfach auch in der Perspektive mit einbezogen werden, dass irgendwann auch dort eine neue Nutzung stattfinden kann. Und das würde natürlich Sinn machen, dass man das damit verbindet, aber bitte Ihre Sicht auf diese mögliche Entwicklung.
Ja, Herr Grode, ich sehe hier eine Entwicklung. Ich vergleiche es immer gerne mit unserem Böblingen in diesem Flugfeld. Da haben wir halt als einer der ersten diese alte Hangars übernommen. Das war schon fast eher eine Liegenschaft, wo das Flugfeld damals gar nicht so genau wusste, wer soll überhaupt was damit anfangen, weil es einfach eine brachliegende Fläche war und da waren die alte Hangars und ein Tower, der schon seit Jahrzehnten, Jahren nicht mehr in Betrieb war. Und dann haben wir begonnen mit der Motorworld und es ging dann relativ flugs. Also wir waren auch selber recht schnell, muss ich sagen. Wir haben 2007 das Grundstück gekauft und bereits 2009 die Motorworld eröffnet. Das ist natürlich einfacher jetzt als in Rüsselsheim, weil in Rüsselsheim muss man mit Bauabschnitten arbeiten. In Böblingen ist es eine Halle, wo man dann komplett dann durcharbeitet, bevor es in der Tower geht. Und da hat man dann relativ schnell gemerkt, dass wir so eine kleine Initialzündung waren, weil das ging dann nicht lange. Da hat das Flugfeld weitere Grundstücke verkauft, nämlich die, die dann auch direkt arrondierend an uns waren. Und mittlerweile ist das gesamte Areal bebaut. Und da könnte ich mal sagen, nach uns war das auch die Phase 2 oder die Phase 3. Und ich denke, dass es hier ähnlich der Fall sein wird, wenn wir dann mal am Netz sind. Es kommt natürlich immer darauf an, wenn Opel sich mit der Veräußerung der Grundstücke näher Gedanken macht, dann kann auf jeden Fall eine Weiterentwicklung stattfinden. Und das hat auch die Stadt so gesehen, weil sie hat sich dann auch gleich in den ersten Gesprächen gesichert und hat auch gesagt, das wollen wir unbedingt haben, eine Verbindung von Ost nach West, um dann auch später das hintere Areal auch über die Marktstraße zu erschließen.
So, dann hören wir doch mal die Meinung der Stadt nochmal. Herr Kraft, bitte.
Ich kann mich da mehr oder minder nahtlos anschließen. Herr Dörflinger ist drauf eingegangen, auf diese Achsen. Und zwar auch nochmal die Achse entlang der Bahngleise. Deshalb wichtig, weil sie die beiden Bahnhöfe miteinander verbindet. Und wenn Entwicklung stattfindet, wollen wir ja auch, dass nach Möglichkeit diejenigen, die dort welche Form auch immer von Unterkunft finden, ob als Berufstätige oder auch als dort möglicherweise dann Wohnende, auch die Möglichkeit haben, schnell an einen der beiden Bahnhöfe zu kommen. Und es soll eben ja nicht so sein, dass jede Entwicklung nachher nur für sich wahrgenommen wird, sondern wenn man die Phase 2 irgendwann auch mal abgeschlossen hat, eigentlich gar nicht weiß, wo befindet man sich gerade, sondern es wirklich diesen Stadtteilcharakter mit seinen unterschiedlichen Nutzungen dann hat. Ich gehe auch davon aus, dass jetzt diese Entwicklung, über die wir heute Abend reden, so eine Art Best-Practice-Wirkung haben wird. Also, dass wir zeigen, was in Rüsselsheim geht, sowohl in der Verwertung von solch nicht ganz einfacher Bausubstanz, aber auch was der Standort Rüsselsheim im Herzen des Rhein-Main-Gebietes kann, also zeigen, was geht und nicht nur philosophieren, was in Rüsselsheim nicht geht.
Ja, dann noch eine letzte Runde und da gibt es sozusagen ein kleines Fragenpaket. Ich möchte Sie, und seien Sie bitte nicht zaghaft, dass Sie jeweils mal sagen, was Sie von dem anderen denn erwarten. Also wir haben Investor, Bauherr, wir haben die Stadt, wir haben den Treffpunkt Innenstadt. Herr Kraft, Sie waren zuletzt dran. Was erwarten Sie denn von dem Investor, vom Bauherr, aber auch von den Bürgern in Bezug auf dieses Projekt? Und da darf man sich auch gerne mal was wünschen.
Also ich erwarte eine wechselseitige Aufgeschlossenheit in der Form, dass wir auf der einen Seite Ihre Interessen wahren, aber Sie auch, und das haben wir, glaube ich, hier ganz gut hinbekommen, erkennen, was unsere langfristigen Stadtentwicklungsinteressen sind. Eine positive, nicht unkritische, aber doch positive Entwicklung von Rüsselsheimer Projekten, eine positive Begleitung Rüsselsheimer Projekte, so rum. Und was ich mir abschließend wünschen würde, also ich fahre relativ viel auch als Einwohner der Innenstadt mit der Bahn, dass man künftig in der S-Bahn hört, nächstes Wochenende kommen wir mit der Familie hierher oder ihr müsst hier mal aussteigen. Wir waren nämlich in der vergangenen Woche da, Rüsselsheim hat was zu bieten. Also dass der Trend nicht ist, wir verlassen Rüsselsheim, um in die Nachbarstädte zu fahren, sondern dass die Nachbarstädte tatsächlich für die Wahrnehmung, sei es von kulturellen Angeboten, aber auch der Angebote des Einzelhandels dann wieder nach Rüsselsheim kommt.
Herr Dörflinger, was wünschen Sie sich von der Rüsselsheimer Verwaltung, was wünschen Sie sich von den Rüsselsheimer Bürgern?
Ja, Herr Grote, die Frage ist immer, was ist ein Wunsch und was ist schon eingetreten? Also Wunsch heißt ja immer, es wäre schön, wenn es kommen würde und bisher war es noch nicht der Fall. Also was jetzt die Verwaltung betrifft, muss ich sagen, das ist eine sehr enge Zusammenarbeit, auch wenn es manchmal geknirscht hat in den 2 Jahren, wo wir den Bebauungsplan entwickelt haben. In dem Fall erwarte und wünsche ich mir, dass es so weitergeht in der Zusammenarbeit, wie es bisher der Fall war. Von den Bürgern wünsche ich mir natürlich eine Unterstützung. Ich würde mir wünschen, wenn das Projekt ans Laufen kommt, dass es dann auch entsprechend besucht wird. Und ich würde mir sehr wünschen, dass weiterhin die Zusammenarbeit mit den Rüsselsheimern gut erfolgt, wie ich es jetzt schon kennengelernt habe. Und ja, dann denke ich, dass wir was Schönes hinbekommen können. Voilà.
Herr Heinrich, was wünschen Sie sich?
Ja, ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit und die Gesprächsbereitschaft weiter so sind, wie sie bislang sind, Herr Dörflinger. Ich kann das nur zurückgeben. Wir haben uns kennengelernt und haben schon sehr intensiv und gut miteinander gesprochen, haben auch schon die eine oder andere Idee. Ich wünsche mir, dass wir da einiges umsetzen. Ich wünsche mir, dass wir mit anderen wichtigen Personen, Institutionen wie Tourismus sprechen, dass wir da unsere Möglichkeiten nutzen, die wir zweifelsohne haben. Dann wird das hier eine richtig gute Sache, auch für die Entwicklung der Innenstadt. Und wenn das alles so kommt, wie ich es mir wünsche, dann wünsche ich mir, dass der Herr Ockel sein Schild abschraubt, Perle am Untermain und nach Rüsselsheim bringt.
Herr Panos, wollen Sie noch einen Wunsch loswerden? Haben Sie noch einen?
Ja, also ich kann mich auch nur bedanken für die Zusammenarbeit mit der Verwaltung hier. Also das ist auch nicht üblich. Das klappt nicht überall so, wie das hier geklappt hat. Deswegen sind wir hier gerne hergekommen. Und wenn ich noch was ganz Eigennütziges sagen darf, vielleicht darf ich mit anderen Projekten auch hier wieder herkommen. Und dann lerne ich das auch mit dem Rüsselsheim.
Herr Panos, jetzt kann ich den roten Strich wieder wegmachen, den ich bei Ihnen gemacht habe. Haben Sie Kurve wieder gekriegt. Herr Oberbürgermeister, was ist Ihr Wunsch abschließend? Und dann kommen wir zu den Bürgern.
Also wir sprechen ja immerhin über 100 Millionen, die hier, denke ich, eingesetzt werden oder noch sogar noch mehr. Und ich wünsche mir, dass Sie quasi das, was Sie vorhaben, schnell umsetzen, dass wir schnell sehen können, was dort passiert, dass wir alle dann stolz drauf sein können, was hier in Rüsselsheim machbar ist und dass wir immer die Bürgerinnen und Bürger einbinden, wie es heute Abend ist, damit man einfach weiß, was in dieser Stadt passiert und was wir in Zukunft noch vorhaben.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch ein paar Fragen hier drauf, aber wir sind gut im Zeitmanagement und jetzt sollen Sie dran sein. Fragerunde an Sie. Ich erkläre erstmal die Regeln, damit wir hier bei so vielen nicht durcheinander kommen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihr Fragen zu stellen. Die Bitte ist, Sie melden sich und wenn Sie drankommen, warten Sie bitte, bis Sie ein Mikrofon bekommen. Wir haben hier zwei nette Damen, die haben Mikrofone, die kommen dann zu Ihnen und dann können Sie etwas sagen. Sagen Sie bitte Ihren Namen und wenn Sie eine bestimmte Funktion haben, sagen Sie das auch dazu. Das ist dann auch mal hilfreich, dass man weiß, was ist so der Hintergrund. Und dann geht's schon los. Bitte fassen Sie sich kurz. Wir sind sehr, sehr viele. Wenn Sie es übertreiben, sage ich auch mal Stopp. Sage ich hier auch ganz klar. Denn jeder soll die Chance haben, hier was zu sagen. Alle, das wird nicht klappen. Aber wir wollen doch wenigstens einige zu Wort kommen lassen. Zwei Personen würde ich aber heute den Vorzug geben. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Denn wir haben zwei Bürgerinitiativen hier. Und das ist erstmal für die Demokratie etwas Gutes. Bürger engagieren sich, so soll das auch sein. Und da diese beiden, die Sprecher haben das sozusagen entschieden, wer da reden soll, da diese für mehrere Leute reden, gebe ich denen auch gerne ein bisschen mehr Zeit. Aber bei allen anderen gilt kurz und knapp. So, dann fangen wir erstmal mit den zwei Vertretern der Bürgerinitiativen an. Herr Heinz-Jürgen Krug, Sie haben das Wort, bitteschön.
Ja. Okay, ich versuche die mir zugestandenen 2,5 Minuten einzuhalten in drei Teilen. Erstmal stelle ich mich selbst kurz vor, weil das relativ typisch für Rüsselsheim ist, glaube ich, dann die BI und dann das, was wir gerne noch geändert hätten an dem Plan und an dem städtebaulichen Vertrag. Unsere BI heißt Pro Opel Altwerk. Das heißt also, wir möchten seit 2011, wo diese BI existiert, die Entwicklung voranbringen. Ich selbst bin 68 Jahre alt, hier in Rüsselsheim geboren, lebe seit 68 Jahren hier in diesem Dorf und habe eine typische Opel-Familie. Mein Opa kam aus dem Odenwald daher, mein Vater kam hinterher, meine Mutter hat zum Teil bei Opel gearbeitet, mein anderer Opa hat als Metzger die Opel-Küche beliefert. Ich selbst habe als Student hier gejobbt und war später 20 Jahre Manager bei der IT-Firma, die Opel beliefert hat, habe da drüben im A9 über 10 Jahre lang gearbeitet, hier oben im B17. Also habe auch diese emotionale Bindung zu dem Ganzen. Die BI, wie gesagt, ist 2011 entstanden beim zweiten Anlauf, hier eine Supermall reinzubringen, groß mit Abriss. Absichten. Ich sage es gerade mal, um auch dieses Projekt sozusagen zu loben. Vielleicht in den vorderen Reihen kann man sehen, das, was hier rot markiert ist, war damals zum Abriss vorgesehen für die Supermall. Und dagegen sind wir natürlich aufgetreten. In der BI waren aktiv natürlich Opel-Beschäftigte, inzwischen sind ein paar mehr Opel-Rentner, Architekten, Bauingenieure, auch Geschäftsleute, Historiker, die am Denkmalschutz besonders interessiert waren. Und ich denke, wir haben Anteil daran, dass dieses Projekt damals oder diese zwei aufeinanderfolgenden, die heute von praktisch allen als katastrophal eingeschätzt werden, nicht umgesetzt worden sind. Wir haben da ein Dutzend Veranstaltungen gemacht, Infostände, Experten geholt, auch aus dem Ruhrgebiet, den Herrn Dr. Rothers, der damals diese internationale Bauausstellung organisiert hat, haben dargestellt, was gäbe es für andere Nutzungen. Also positiv sehen wir auf jeden Fall diesen Versuch der Nutzung mit Erhalt der wesentlichen oder fast aller denkmalgeschützten Gebäude, wobei die Bilder, die ich heute so gesehen habe, lassen mich ein bisschen zweifeln. Da muss man vielleicht mal noch miteinander reden und dran arbeiten. Da sehen jetzt einige dieser inneren Fassaden doch für mich zu stark umgestaltet aus. Was wir an dem Bebauungsplan und an dem städtebaulichen Vertrag gerne noch geändert hätten, und da ich auch Stadtverordneter bin, habe ich so einen Änderungsantrag für unsere Fraktion eingebracht. Betrifft einmal das Wohnen. Wir denken, diese 15.000, die hier immer gesagt werden, sind noch zu wenig. Das muss man nicht nur irgendwann mal reißen, sondern das kann man jetzt festlegen. In der BI waren es 30.000 im Gespräch. Wir kommen jetzt sozusagen auf die Investoren zu und sagen, 20.000 Quadratmeter sollten es auf jeden Fall sein, weil jeder redet jetzt von dem Stadtquartier, das wir als erstes propagiert haben. Und ein Stadtquartier, da müssen mehr Menschen drin wohnen. Außerdem sagen wir, dieses Einkaufszentrum insgesamt mit 15.000 plus vielleicht 1.800 für den Lebensmittelmarkt macht 17.000, ist schon fast so viel wie damals die 22.000, hat seine Auswirkungen nach Wirkungsgutachten auf die restliche Innenstadt. Da wird Umsatz erstmal reduziert werden und bringt deutlich mehr Verkehr. Und damit komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Bei uns sind viele Anwohner dabei, Weißenauer Straße, Ludwigstraße. In der Ludwigstraße würde sich der Verkehr mehr als verdoppeln und dabei auch zusätzlich zu den jetzt schon fahrenden dicken, großen Bussen, die die Häuser zum Teil erschüttern, der Lieferverkehr, Lkw-Verkehr, Bauverkehr am Anfang. Das darf und kann eigentlich so alles nicht sein. Wir fordern also von der Stadt, wir fordern auch von Dünkel, Active Group, Herrn Dörflinger und so weiter, nochmal nun wirklich ganz ernsthaft mit Opel zu reden, um von Westen her hier eine Zufahrt zu schaffen, dass nicht alles über die Innenstadt kommen muss. Und in dem Verkehrsgutachten steht zum Beispiel bei diesem Knoten 4, also Darmstädter Straße, Radbiring, der kommt an seine Kapazitätsgrenzen. Also es ist dringend notwendig, einmal Einkaufszentrum und entsprechende Erhöhung Wohnen, den Verkehr zu reduzieren, weil wer da wohnt, der fährt morgens raus und abends wieder rein und nicht wie im Einkaufszentrum den ganzen Tag. Und es ist notwendig, zusätzliche Wege zu schaffen, Zugangswege von Tor 45, da hinten Weißenauer Straße, Mainzer Straße, da rein über die Wilhelmstraße, so heißt das Ding im Opel, den Zugang hier zu schaffen. Ein Punkt noch, die Straßen sind belegt, da kann man zwar 24 Stunden drauf, wenn man es darf, weil sie sind belegt mit Hausrecht der Eigentümer. Und wir denken, das ist für ein Stadtquartier, für ein öffentlich genutzte Straßen und Plätze, so wurde es ja auch gesagt, ist das nicht richtig. Das Regelungsrecht, zum Beispiel für Verkehrsregeln, muss bei der Stadt liegen. Und das kann man entweder dadurch erreichen, dass der Herr Dörflinger sagt, wir sind froh, wenn wir diese Straßen loswerden, müssen sie nicht selbst sanieren und geben das der Stadt für die Wertsteigerung der Fläche. Oder dass man im städtebaulichen Vertrag einfach das vereinbart. Die Stadt hat das Recht zu sagen, hier gibt es nur Fahrradverkehr, da ist Spielzone und so weiter. Und nicht, dass die Dünkel AG oder Dünkel Holding bestimmen kann, wie die Regeln dort sind oder auch wer rein darf. Weil, wenn man Hausrecht hat, kann man sagen, der und der darf hier nicht rein. Und diese drei wesentlichen Punkte sind es.
So, war zwar deutlich drüber, aber da sind wir mal nicht so. So, die Nummer zwei, Herr Roland Schmidt, bitte, Sie haben das Wort.
Also gut, ich mache das selbst, dann kann ich das besser. Sorry. Geht das, ja? Also, mein Name ist Roland Schmidt, der eine oder andere kennt mich vielleicht. Gemeinsam mit der Sandra Blum haben wir vor knapp anderthalb Jahren die Interessengemeinschaft Motorwelt Rüsselsheim gegründet. Mittlerweile haben wir dort über 400 Mitglieder, das, was uns sehr freut. Und wir sind sehr pro eingestellt zu allem, was die Herrschaften hier so fabrizieren. Seit 10 Jahren wird am Opel Altwerk rumgebastelt. Anständig rausgekommen ist überhaupt nichts. Und der Name Rüsselsheim ist mittlerweile ja auch nicht unbedingt, der ist negativ besetzt. Wenn man heute sagt Rüsselsheim, denkt jeder erstmal, ich fahre einkaufen in eine andere Stadt. Was willst du denn da? Da will ich nicht hin. Ich glaube, wenn das umgesetzt wird, was hier vorgeschlagen ist, wird sich das Ganze zum Positiven setzen, weil es ist eine große Chance, so was Tolles in unserer Stadt zu haben und auch, dass es privat entwickelt wird. Und wie gesagt, ich finde es eine sehr gute Sache. Es gibt natürlich immer negative Stimmen und es gibt positive Stimmen, das ist ganz normal. Wir persönlich sind sehr begeistert von dem Projekt und wollen eigentlich der Dünkelgruppe sagen, ihr seid herzlich willkommen in unserer Stadt. Motorwelt und ihre Macher haben das Zeug und die Erfahrung und natürlich auch die finanziellen Mittel, um hier etwas Großes, Nachhaltiges mit Einhaltung des Denkmalschutzes zum Wohnen, zum Arbeiten und zum Genießen zu schaffen. Motorwelt wird den Namen Rüsselsheim wieder positiv besetzen. Und ich hoffe, dass die Stadtverordneten am 13.02. das Ganze positiv beschließen und dass es hier endlich losgeht. Schönen Dank.
Ja, vielen Dank. Sie haben sich auch in den Zeitrahmen gehalten. Perfekt. Wir liegen aber eh insgesamt sehr gut im Zeitrahmen. Wunderbar. Hoffentlich bleibt das auch so. Sie haben jede Menge Möglichkeiten, jetzt noch Fragen zu stellen. Das Verfahren ist folgendes. Sie melden sich, wie gesagt, dann kommt jemand, hier ist die erste Meldung, kommt jemand zu im Mikrofon und dann geht's auch schon los. Bitte Name, Funktion, kurz und knapp.
Ja, Bernhard Lange, Bauschema Freie Liste. Mein Ideenvorschlag ist erst eine halbe Stunde alt. Dazu sehen Sie mal bitte vorne an die Karte. Unten links an der Ecke ist eine Fußgängerbrücke über die Bahn. Die ist noch in Opel-Besitz. Die Frage ist, könnte man diese nutzen? Wenn man an dieser Stelle das Projekt an die Stadt anschließt, hätte man einen weiteren Zugang, zum Beispiel für die Opel-Mitarbeiter, die in der Mittagspause das Gelände beleben könnten, die am Ende ihrer Arbeitszeit dort in das Werksgelände gehen, weitergehen können zum Bahnhof. Es wäre eine, und andere Leute, die eben nur zu Fuß kommen, auch mit den, nicht mit dem Auto kommen, das wurde ja erwähnt, es passt ein, also das Thema wurde schon mehrfach jetzt von den Vorrednern so angerissen, ohne dass jemand das genauso ausführte. Die Frage ist, wurde schon mit Opel Kontakt aufgenommen, ob das möglich ist? Einen Einwand möchte ich gleich beseitigen. Der Werkschutz könnte auch auf die andere Seite der Brücke ziehen. Also das wäre nicht der Hinderungsgrund. Denkt man an sowas, könnten Sie nachvollziehen, dass das ein Vorteil für das Projekt wäre?
Wollen wir sammeln oder direkt antworten? Direkt? Herr Kraft, bitte antworten.
Natürlich ist das eine gute Idee. Es gab ja auch schon eine ähnliche Idee, inwieweit man zum Beispiel die Verlängerung der Heinrichstraße auch aktivieren kann von der Weisenauer Straße aus. Wir haben diese Ideen durchaus auch Opel vorgetragen, bis hin auch zu der Fragestellung, inwieweit man hinten im Bereich der Gabelung von Mainzer Straße und Weisenauer Straße, dort wo sich heute noch der Bunker befindet, eine weitere Zufahrt schaffen könnte. Aktuell stehen unsere Gesprächspartner auf dem Standpunkt, das ist Werksgelände und das Werksgelände ist uns und das können wir aus unterschiedlichsten Gründen der Werkssicherheit so nicht öffnen. Wir haben uns immer so committed, wir lassen im Grunde diejenigen hier rein. Die Frage ist nur, ob man sozusagen in die andere Richtung auch wieder rauskommt. Das ist eine Frage, da sind wir im Gespräch, aber zum heutigen Zeitpunkt können wir es nicht positiv bejahen. Jetzt wissen wir aber auch alle, das kann sich morgen bei Opel auch schon wieder geändert haben. Wir sind vorbereitet, aber es kann momentan nicht Planungsgrundlage sein, sondern wir müssen mit dem erstmal arbeiten, was gesichert ist.
Der Herr da hinten? Sorry? Sie kommen auch noch dran, keine Panik, so viele Meldungen sind es noch nicht.
Sie halten? Ja, guten Abend, mein Name ist Kurt Hohmann. Ich bin in der Funktion als Nachbar im Grunde hier und habe vor allem, was den Verkehrsstatus angeht, natürlich Fragen und vielleicht sogar eine Anregung. Also meine einfache Frage ist, wurde bei der Planung mal überlegt, diese 1100, hatten Sie, glaube ich, gesagt, Parkplätze, die jeden Tag hier irgendwie hin und her gefahren werden müssen, dass man die ganz aus diesem Bereich rausnimmt, raus aus der Stadt und einen mit neueren Motoren einen Shuttle-Service einrichtet, wie man von dort nach hier kommen kann für die Leute, die dort wohnen, um vielleicht etwas ja ganz Neues auch an Ideen für diesen Wohnbereich hinzukriegen. Denn wie das sonst in diesem schon belasteten Innenstadtraum sein kann, kann ich mir nicht gut vorstellen. Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wer will, Herr Kraft, wollen Sie antworten oder wer möchte darauf eingehen? Herr?
Ja, genau. Ja, Herr Kuhmann, Herr Hohmann, ja, habe ich ja gesagt.
Ja, Schwäbisch war das eben.
Herr Hohmann, die Idee ist ganz gut, aber in der heutigen Zeit oder in der jetzigen noch nicht aus unserer Sicht umsetzbar. Also heutzutage ist es noch so, dass man mit dem Auto fährt und dass man mit dem Auto auch in der Nähe sein möchte. Und ich denke auch, dass, wenn ich jetzt mal das Einkaufsverhalten sehe, wir wollen ja auch einen Supermarkt machen, beziehungsweise also einen Vollversorger, beziehungsweise eine Markthalle. Und da müssen es auch den älteren Leuten die Möglichkeit gegeben sein, dass sie mit dem Auto dann in der Nähe parken können. Und ich glaube nicht, dass dieses neue Konzept, dass es glücken würde. Also man hat halt ein Fahrzeug und mit dem möchte man auch fahren und das wird nicht gelingen, das so zu steuern, dass wir sagen, man macht jetzt ein völlig neues Konzept mit Shuttle-Service. Wenn jeder bei sich selber mal denkt, würde ich jetzt mit einem reinen Shuttle-Service fahren wollen, wenn ich mal mir jetzt meine Lebensmitteleinkäufe tätigen möchte oder nicht? Ich glaube eher nicht.
Herr Kraft.
Vielleicht nochmal in Ergänzung dazu. Mobilitätsverhalten wird sich auch in den nächsten Jahren weiter ändern. Wir müssen aber erstmal heute davon ausgehen, was sozusagen Stand, ich nenne es jetzt mal der Technik oder der Erfahrung ist. Vor dem Hintergrund gehe ich auch davon aus, wird es in den nächsten 20 Jahren weitere Wandlungen geben. Möglicherweise bauen Sie irgendwann einen Teil Ihres Parkhauses auch zurück zugunsten von einer anderen Nutzung. Das Weitere ist dann tatsächlich die Frage, wie entwickelt sich in den nächsten Jahren die Restflächen von Opel. Aber was für mich eigentlich der ganz wesentliche Punkt ist, wir sehen momentan den einbrechenden Verkehr. Wir betrachten aber aktuell nicht, wer zur Adam-Opel-Straße oder nach Rauenheim oder gar nach Bauschheim aktuell fährt, um sich mit Dingen des täglichen Lebens zu versorgen. Wir haben aktuell in der Innenstadt, in der Marktstraße nicht mehr einen Metzger. Also vor dem Hintergrund, wir haben auch relativ viele Verkehre, die ausbrechen, die auf die Art und Weise nicht mehr notwendig sein werden. Also da wird es auch an der einen oder anderen Stelle eine Saldierung geben. Was ein großes Problem ist, aber das ist aktuell gar nicht mal sozusagen der Entwicklung geschuldet, ist die Weisenauer Straße, insbesondere in den Nachtstunden. Die wird mehr und mehr, sage ich mal, von Leuten, die, ich weiß nicht, wie sie zu ihrem Führerschein gekommen sind, als Rennstrecke benutzt. Das ist allerdings nicht eine Frage der Menge, sondern eine Frage des Fehlverhaltens. Wir haben dort Messungen, die bis weit über 100 Stundenkilometer hinausgehen. Und das wird unsere Aufgabe sein, auf der einen Seite den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten, aber auf der anderen Seite diesen geraden Charakter der Straße jetzt in nächster Zeit zu verändern, aber gar nicht mal so sehr ihrer Entwicklung geschuldet, sondern das schulden wir den Anwohnenden in der Weisenauer Straße auch heute, dass sie nachts nicht von diesen Einzelereignissen aus dem Schlaf gerissen werden, beziehungsweise wenn sie die Straße queren wollen, Angst haben müssen, überfahren zu werden.
So, der Herr in Rot.
Das ist sehr nett. Ja, mein Name ist Günter Nitzballer. Ich bin seit 15 Jahren, wohne ich jetzt in der Ludwigstraße, also bin sozusagen direkt betroffen. Und ich finde das sehr beeindruckend und mutig, hier von dem Investor hier so ein UFO hinzusetzen. Möchte aber zu bedenken geben, ja, weil ich die Straße halt regelmäßig nutze. Es ist auch jetzt schon sehr schwierig mit einem normalen PKW über die Mainzer Straße zum Beispiel und dann zu uns in die Ludwigstraße zu kommen. Rechts und links stehen die Autos. Okay, die dürften bloß an einer Seite stehen, ist aber nicht so. Man kommt sehr schwer durch. Und außerdem ist es auch so, es gibt viele Hofeinfahrten dort. Es gibt viele Nebenstraßen, aus denen die Leute auch rauskommen wollen. Wir zum Beispiel auch gegenüber dem Parkplatz die Ausfahrt. Von der Stadt hat man uns seinerzeit einen Spiegel gegenüber verweigert, dass man sieht, wer kommt. Es ist jedes Mal ein Lotteriespiel. Und ich bin der Meinung, dass man eine nennenswerte Frequenz auf Dauer nicht über die S-Bahn erreichen wird, wenn nicht irgendwas mit den Straßen, so wie hier schon vorgeschlagen wurde, passiert. Die Ludwigstraße und die Mainzer Straße sind auf jeden Fall keine Lösung. Wenn man sich das mal anschaut, wie das da aussieht, praktisch, das ist schrecklich. Da kommen nie und nimmer LKWs oder Autos in nennenswerter Zahl durch. Und wenn sich jemand das mal angetan hat, kommt er bestimmt kein zweites Mal. Das ist das.
Es war eher so ein Appell, so habe ich verstanden, aber möchte jemand was dazu sagen? Oder nehmen wir den Appell zur Kenntnis, den Sie hier formuliert haben?
Es geht mir nur darum, dass man sich das, wie das hier schon vorgeschlagen wurde, das Verkehrskonzept durch den Kopf gehen lässt, nicht nur da vielleicht Striche macht, sondern selber mal die Strecke abfährt und sich anguckt, was da wirklich los ist. Und dann wird man begreifen, dass hier meiner Meinung nach, das ist eine Fehlplanung, wenn es nicht eine Zufahrt gibt, die vielleicht von der westlichen oder von der südlichen Seite kommt.
So, ich habe jetzt die Dame in Weiß gesehen.
Elke Breitwieser, engagierte Rüsselsheimerin. Die große Frage, die sich bei mir stellt, ist, wird das Gelände von der Dünkel AG nur entwickelt, fertig gemacht und dann in Stücken verkauft oder behalten Sie das?
Das ist eine sehr eindeutige Frage.
Werden die Wohnungen zum Beispiel als Eigentumswohnungen verkauft? Werden die Büros später an Investoren verkauft? Oder verbleibt das gesamte Gebäude und das ganze Areal in der Hand von Dünkel?
Herr Döfflinger.
Ja, die Frage beantworte ich gerne. Das bleibt bei uns im Bestand. Also wir sind nicht nur der Bauherr, sondern wir sind auch derjenige, der die Immobilie im Bestand behält. Sie wird nicht aufgeteilt, sie wird nicht parzelliert, sondern die ganzen Flächen werden von uns entwickelt für den Bestand und auch vermietet. So wie wir es auch bei den anderen Autowald auch schon gemacht haben.
so soll es sein. Klare Frage, klare Antwort. Herr Jahr, Sie haben sich gemeldet.
Ja, guten Abend. Ich bin Michael Jahr, habe die Goldschmiede in der Haslerer Straße, bin also Handwerker, habe auch Handel und ich sehe für Rüsselsheim eine ganz gute Chance, hier was zu bringen wieder, dass man Leben in die Stadt reinbringt. Jetzt um die Frage des Anfahren. Ich wohne an der Haslerer Straße, habe auch Straßenverkehr. Also man muss anfangen, irgendwann auch rumzudenken. Eine andere Geschichte, was ich meine, wann geht's eigentlich los? Ich bin jetzt 54 demnächst. Ich werde wahrscheinlich noch 70 arbeiten, aber irgendwann muss ich auch sagen, okay, das muss ich auch rentieren für mich, wenn ich dort hineingehen möchte. Ja, mit meiner Goldschmiede, mit meinem Schmuckladen. Und das ist für mich das Wichtige bei der Sache. Ja.
Gute Frage, klare Frage. Herr Dörfinger, wann geht's los?
Ja, Herr Jahr, das ist wirklich eine gute Frage. Weil das Areal so groß ist, werden wir es nicht im Gesamten bauen können. Also es wäre völlig falsch und auch vermessen, jetzt zu sagen, wir werden innerhalb der nächsten 3 Jahre 100.000 Quadratmeter verbauen, sondern es wird in Bauabschnitten gebaut werden. Müssen. Also zum einen, was jetzt die Entwicklung betrifft. Wir selber wollen aber auch nicht so lange warten, bis es so weit geht. Wir werden sobald, wenn der Bebauungsplan gesetzt ist, also wenn er Rechtskraft erlangt hat, dann intensiviert sich die ganzen Mietergespräche. Aktuell ist so, wir führen die Gespräche, wir haben Interessensbekundungen, was ja schon mal ganz gut ist, aber einer der meisten Fragen, die uns gestellt wurde, ist immer, ja, kommt's überhaupt? Oder kommt überhaupt auch der Bebauungsplan? Und das heißt, wir haben jetzt mehrere Interessenten auf Standby und dann geht's los, sobald der Bebauungsplan da ist, weil dann weiß auch ganz genau die Frau Hauptmann, wie sie konkret sie dann planen kann. Und eins der ersten Dinge wird sein, dass wir relativ zeitnah einen Bauantrag für den ersten Bauabschnitt einreichen werden. Und dann wird sich's peu à peu entwickeln. Aber zeitnah. Ja.
Also der Herr Jahr wird es in seinem Arbeitsleben noch erleben, dass er loslegen kann. Gut, das nehmen wir mal mit jetzt an der Stelle. Wunderbar. Ich blicke in die Runde. Wer hat noch eine Frage, einen Hinweis? Der Herr hier am Rand, bitte.
Ja, mein Name ist Andreas Becker, parteiloser Bürger dieser Stadt. Und meine Frage ist jetzt der B-Plan. Wie lange wird es dauern? Sind die Stadtverordneten sich da schon mehr einig? Habt ihr da Gespräche geführt? Oder kann es sich das noch 1-2 Jahre hinziehen?
Ich kann.
1-2, nimm mal.
Ich kann natürlich jetzt nicht für die Stadtverordneten sprechen. Das müsste dann der Stadtverordnetenvorsteher tun. Wir haben einen Zeitplan, der vorsieht, dass wir die Offenlage am kommenden Donnerstag beschließen und dass über die Zeit bis zu den Sommerferien und darüber hinaus die Anregungen eingehen, die Verwaltung diese gewichtet und wertet, abwägt, gegebenenfalls Änderungen dort, wo Plausibilität gegeben ist, vornimmt. Und dann in der ersten Runde nach der Sommerpause das Ganze wieder in die Gremien einspielt, sodass es dann zum Satzungsbeschluss, ich glaube die erste Stadtverordnetenversammlung ist im September, Herr Kohmann, oder? Also im September zum Satzungsbeschluss kommen kann. Die Verwaltung ist dann aber nicht Herr des Verfahrens, sondern das sind die Stadtverordneten. Wenn man sich dort vertagt, dann dauert's.
Also jetzt sage ich mal ganz kühn, da besteht ein großes Interesse, sich mit diesem Projekt zu beschäftigen und auch zu entscheiden. Wir machen das zwar ehrenamtlich, aber wir können auch mal eine Sondersitzung machen. Ich denke, bei so wichtigen Fragen wird es an uns nicht scheitern, dass es nach vorne geht. Aber das muss natürlich demokratisch entschieden und diskutiert werden. Das soll so sein und das wird auch so sein. Das braucht auch ein bisschen Zeit, aber dass wir das blockieren als Stadtverordnetenversammlung, das kann ich mir nicht vorstellen, in dem Sinne, dass wir tagen und entscheiden. So. Ich blicke in die Runde. Achso, Herr Krug, Sie hatten noch eine Frage.
Einfach eine Nachfrage an Herrn Dörflinger, der sagt, wir machen das jetzt stückweise. Haben Sie schon im Vorder- oder Hinterkopf, wo und mit welchen Funktionen dieses Gebiet Sie dann anfangen?
Also, das Ziel ist es, dass wir uns mit dem Gebäudeteil vorne in der Marktstraße beginnen. Das wäre jetzt so meine Vorstellung, weil ich mir gesagt habe, an dieser Stelle sieht man als allererstes, dass was passiert. Das wäre falsch, wenn man es jetzt irgendwo in der Mitte machen würden oder hinten. Und der zweite Bereich wäre dann auch der Durchbruch zur Ludwigstraße. Das ist auch mit erforderlich, um dann auch den Verkehr entsprechend leiten zu können. Und der dritte wäre dann im Innenbereich, im D-Bereich, genau. Und von den Nutzungen, genau, die Frage ja, also das wird ein Büro, Wohnen sein, ein Teil Motorwald, weil Motorwald ist ja immer unten im Erdgeschoss mit Handel.
So, ich blicke mal rund, ich will Sie aber auch nicht nötigen zu fragen, wir wollen alle irgendwann auch mal nach Hause, aber bitte gerne, die Dame hier.
Ich habe noch im Anschluss an die Äußerung eben der Durchbruch zur Ludwigstraße. Der soll ja meines Wissens so 13 Meter breit werden. Die Straße selbst muss sich dann wahrscheinlich ja verändern. Da wird es ja eine Abbiegespur geben, das muss eine weitere Ampelanlage hin, weil da ist ja nebendran die Schule, da ist ein Hort. Da muss man sich ja Gedanken drüber gemacht haben, wie man den Verkehr dann dort bewältigen möchte.
Ja, da fragen wir doch mal, wie ist das mit der Straße? Soll die breiter werden? Wie breit wird die Einfahrt an der Stelle? Kann das jemand beantworten? Herr Kraft.
Also in der Tat, ich werde Ihnen jetzt nicht sagen können, wie breit das Ganze dort an der Stelle werden wird. Aber Sie haben absolut recht, man muss diese neue Zufahrt organisieren. Wir werden in dem Bereich ja auch die Frage der Schulzuwegung zu klären haben. Das heißt, es wird mit Sicherheit einen beampelten Überweg nochmal über die Weisenauer Straße auch in dem Bereich geben müssen, als sicheren Schulweg. Also somit ist noch viel im Detail zu lösen. Allerdings, es wird keine ungeordnete Zufahrt geben, denn insbesondere auch die Ausfahrt aus dem Gebiet muss ja geregelt sein, weil dort wird es ja allein aufgrund der Fassade, die ja bis an den Gehweg direkt hinein reicht, notwendig sein, dass die Sichtverhältnisse auch entsprechend sind.
Aber die 13 Meter stehen so im Plan. Das kann man
bestätigen. Also, wenn ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen darf, das ist so, die 13 Meter stehen im Plan. Aber nicht, weil es sich irgendeiner so ausgedacht hat von uns, sondern weil es der Verkehrsgutachter so geplant und ermittelt hat. Also das, der Verkehrsgutachter hat sich entsprechend damit beschäftigt, wie breit muss die Ausfahrt sein, damit es auch von der Sichtachse her geht, wenn man zum Beispiel rausfährt nach links oder wenn man jetzt reinfahren möchte. Und demzufolge, so sind die 13 Meter entstanden, verbunden mit einem Plan. Und der Plan ist dann auch die Anlage zum städtebaulichen Vertrag und auch verbunden mit einer Beampelung, die dann wir durchzuführen haben.
Gut, ich blicke noch mal in die Runde. Gibt es noch Fragen, die Sie haben? Wie gesagt, wir müssen hier keine Zwangsfragen machen, aber wenn Sie noch haben, der Herr mit der Mütze hier hinten, bitte.
Ja, mein Name ist Herbert Knölsi aus Rüsselsheim. Ich habe eine Bitte an den Herrn Bausch als unseren obersten Dienstherr hier in der Stadt. Wenn wir also in naher Zukunft so ein Schmuckstück haben, dann meine Bitte geht dahin, wenn dann solche Gespräche in der S-Bahn stattfinden sollen, wie der Herr Kraft es gesagt hat, dann muss ich auch im Umfeld was tun. Wir haben vom Treffpunkt Innenstadt gehört, was wir alles hier haben, in der Innenstadt, Mainvorland, Wernerpark und so weiter. Und dann muss einfach viel mehr für die Sauberkeit getan werden, damit die Leute auch wiederkommen, damit solche Gespräche stattfinden, wie der Herr Kraft es gesagt hat.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Sie haben vollkommen recht. Wir brauchen eine saubere, eine sichere und eine Stadt mit Service. Da arbeiten wir dran und Sie haben natürlich die Möglichkeit, das zu begleiten. Und ich denke, wir sind auch da auf dem richtigen Weg. Vielen Dank nochmal für den Hinweis.
So, ich blicke mal auf die Uhr. Wir haben jetzt kurz nach 8. Das ist eine ganz gute Zeit. Aber wenn Sie noch unbedingt eine Frage loswerden wollen, dann Finger hoch. Es könnte aber sein, dass die Informationen durchaus auch erschöpfend waren oder zufriedenstellend. Über das eine andere muss man nochmal nachdenken. Sie sehen, ich überbrücke ein bisschen. Ich will Ihnen aber nochmal einen Hinweis geben. Ich habe am Anfang gesagt, Radio Rüsselsheim hat diese Sendung live gesendet, aber auch aufgezeichnet. Das heißt, alles, was hier gesagt wurde, können Sie sich auch nochmal anhören. Das wird auch in der Mediathek abzurufen sein, wenn Ihre irgendeine Information Ihnen nochmal so wichtig war, dass Sie sagen, okay, das will ich doch nochmal hören. Was hat der ein oder andere dazu gesagt? So, ein letzter Blick. Hier ist noch eine Dame, eine Meldung. Ja? Bitte.
Ja, Wilma Held hier. Ich habe in diesem Plan jetzt das so interpretiert, dass das D17, das D20 und das D27 verschwindet. Ist das richtig?
Ja.
Moment. Der Bunker auch?
Ja.
Oh, gut. Viel Glück.
Es ist eine Herausforderung, ja.
Klare Frage, klare Antwort. Ja. Ein dicker Brocken. Ja. Gut, ich sehe, dass die Ersten schon ihre Schals zücken und sich bereit machen. Dann würde ich sagen, wie sagt man schön, machen wir den Sack zu. Ich möchte mich erstmal bedanken für Ihr Interesse, dass Sie hierher gekommen sind. Das zeigt auch, dass Sie Interesse an unserer Stadt haben, an der Entwicklung unserer Stadt. Und das ist ganz wichtig. Mir als Stadtforenvorsteher war es sehr wichtig, Sie mitzunehmen, Sie zu informieren und Ihnen die Möglichkeit zu geben, das, was hier angedacht ist, kritisch zu hinterfragen oder auch mal zur Kenntnis zu nehmen, was kommt denn auf uns zu. Ich gebe Ihnen aber auch nochmal den Hinweis, es wurde hier angesprochen, es werden in der Stadt in den Gremien, in den Ausschüssen diese Themen weiter diskutiert. Diese Sitzungen sind öffentlich. Sie können jederzeit daran teilnehmen. Sie dürfen sogar als Bürger in den Ausschüssen, wenn es auf der Tagesordnung steht, zu diesen Tagesordnungspunkten Fragen stellen. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Das machen die einzelnen Bürger, aber es sind ehrlich gesagt nicht so viele. Ich werbe jetzt, sehen Sie, ein ganz klein bisschen für die Stadtverordnetenversammlung, denn Demokratie ist wichtig. Das haben wir hier heute erlebt. Wir haben hier diskutiert. Das finde ich toll, das finde ich klasse. Nehmen Sie das mit nach Hause. Diskutieren Sie mit Ihren Bekannten und Freunden über das, was Sie hier gehört haben. Kommen Sie wieder, wenn wir Sie wieder einladen und informieren Sie sich wieder über diese Stadt. Und dann bleibt mir am Schluss nur noch zu sagen, ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und ich schließe diese Bürgerversammlung. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Applaus